Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
Und ich bin Nell und das sind unsere Themen.
Ay caramba.
Panik Peter.
Mahlzeit zusammen, Thomas hier. Ja, wie ihr eingangs gehört habt, sind wir heute mal wieder als Duo unterwegs. Jonas hat einen spontanen Termin bekommen, wobei bei Jonas ist auch Weihnachten ein spontaner Termin, von daher. Glücklicherweise müssen wir aber nicht auf ihre geballte Kompetenz verzichten. In Sachen Folgenvorschläge für unsere Besprechung ist sie wahrscheinlich meine Schwing des Unheils. Die schönste Blume in der Nachbarschaft, hallo Nell.
Hi.
Ja, jetzt werden sich ja einige wundern, was erzählt der Schmetterling da, aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen.
Das ist eine gute Referenz, also wirklich gute Referenz.
Ja, Nell, wie gesagt, du bist meine Schwing des Unheils bei der Folgenauswahl. Wir mussten jetzt spontan umschmeißen, weil Jonas nicht kann. Da haben wir innerhalb von 3 Tagen jetzt ein Skript fertig gemacht und so weiter und so fort, die Folge vorbereitet. Warum Schwing des Unheils? Du hast es vorgeschlagen. Wieso, weshalb, warum?
Ganz einfach. Als das Buch rausgekommen ist, fand ich es mega geil. Hatte eine Szene drin, die ich sehr gerne mochte. Als ich dann das Hörspiel allerdings gehört habe, wurde diese Szene anscheinend entfernt, weswegen sie dann nicht im Hörspiel ist. Weswegen ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie den Leuten verklickern, dass diese Szene, die meine Lieblingsszene ist, existiert. Also wie mache ich das? Am besten, lass doch einfach mal einen Podcast besprechen.
Ich dachte, du wolltest wieder einen reinwürgen, was ja öfter mal der Fall ist.
Nein, die Folge ist voll gut.
Echt, findest du? Vor allem, Stimme ist, ich habe ja jetzt das Buch auch gelesen, um mich vorzubereiten. Und ich finde die Szene richtig schlimm.
Das ist eine Szene.
Ja.
Eine.
Von zweien quasi, die da so ein bisschen abreißen.
Egal.
Wobei deine richtige Lieblingsszene, die du ausgewählt hast, die ist,
ist
ja...
Ist gut.
Nee, ist ja jetzt nicht die aus dem Buch. Wir haben, du hast ja eine Hörspielszene und dann sprechen wir auch über diese Buchszene, die du so gut findest, ne?
Ja, das stimmt. Beide finde ich gut.
Ja, würde ich sagen, dann starten wir direkt in die Folge mit Nels Nerdschen Nebenfakten.
Yay!
Ihr hört Nels Nerdschen Nebenfakten.
Das Buch von Henrik Buchner erschien im März 2021, das Hörspiel mit der Nummer 216 ein Jahr später und hat eine Länge von knapp 65 Minuten. Der Fall enthält verschiedene Anspielungen auf ältere Fälle. Neben der Drippin' Chicken-Werbung aus Der giftige Gockel hat auch der Fall Der unheimliche Drache einen Auftritt. Der im Buch auftauchende schießwütige Mr. Carter ist nicht nur an Mr. Carter aus dem Fall Der unheimliche Drache angelehnt, er gibt auch eine ganze Reihe an Originalzitaten aus dem alten Fall wieder. Dies ist auch insoweit interessant, dass der Autor vom Fall Der unheimliche Drache, Nick West, des Öfteren auch gern Passagen von den Büchern von Robert Arthur übernommen hat.
Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch zu der, wie immer, die erste Frage. Was kommt jetzt erst in den Sinn, wenn du an die Folge denkst?
Easy peasy lemon squeezy. Also ganz im Ernst, wenn ich ans Buch denken muss, meine Lieblingsszene, of course, die aus dem Hörspiel gestrichen worden ist. Ich werde das oft sagen, ich werde das oft wiederholen. Aber an sich erstmal interessanterweise super Papagei. Einfach weil hier ist das ja ein Sittich, ne?
Ist auch ein Papagei.
Ach ja, auch ein Papagei.
Habe ich recherchiert.
Ist ein Sittich gewesen.
Ja, ist ein Sittich, aber ist ein Papageienart. Habe ich recherchiert.
Sittich sind Papageien. Ah, natürlich sind Sittich auch.
Indischer Halsband-Sittich, glaube ich, hieß es, glaube ich.
Ja, genau. Aber ja, super Papagei, weil ich meine, wir haben einen Papagei, der ein Rätsel quasi aufgibt im Endeffekt. Oder und hier haben wir einen Papagei, der halb etwas mitbekommen hat, was ein Rätsel dann aufgibt.
Ja, ansonsten, ja, Papagei ist eigentlich in erster Linie. Aber ich muss sagen, mein erster Gedanke war, dass der Fall halt mega linear ist, ne? Also du hast ja kein Links, kein Rechts, wo du irgendwo hingehst. Es wurden halt diese Nebenstory wurde halt rausgeschnitten aus dem Buch. Und du hast ja wirklich einen sehr linearen Fall, der quasi einmal straight durchgeht und dann ist das Ende.
Ja.
Ne, ohne große Wendung. Du hast halt eine große Szene mit dem Keller, die actionmäßig ist, aber ansonsten hast du ja...
Naja, also man könnte vielleicht noch Bobs Szene mit dem Polizisten später...
Ja, aber die ist halt so... Ja, okay, die führt halt... Es ist nichts Dramatisches, muss ich sagen. Klar, ein bisschen besonders, weil er halt ein bisschen anders drauf ist als sonst, aber... Nee, ansonsten finde ich den Fall halt mega linear.
Ja, stimmt schon. Ich finde es aber eigentlich sogar... Also, das Ding ist halt, dadurch kam es mir zumindest beim Hören viel schneller vor, als also die Zeit ist halt viel schneller vergangen. Es kam mir so kurz vor irgendwie.
Ja, richtig, ja. Ja, wenn man überlegt, wenn man jetzt diese Nebenstory aus dem Buch rauslassen würde, dann sind wahrscheinlich 40 Seiten weniger, ne?
Ja, eben. Also mindestens.
Die war schon sehr lange. Aber kommen wir gleich dazu sprechen. Und zwar kommen wir jetzt erstmal zu der kurzen Zusammenfassung in drei Sätzen. Da Jonas ja nicht da ist, Nell, möchte ich dich bitten, dass du die... Ich habe sie geschrieben, du darfst sie vorlesen.
Ich werde heute oft Sachen vorlesen. Nachdem Kendra Bowmans Papagei nach einem Ausflug plötzlich beginnt, von ihrem Icotron-Geheimprojekt XFLR7 zu plappern. Hast du ernsthaft plappern geschrieben?
Ja.
Hojo. Was er bei einem Nachbarn aufgeschnappt haben muss, erschließt sich ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Bei ihrer Nachbarschaftsbefragung landen sie jedoch in den Fängen der Gangster, die mit Hilfe ihres bei Icotron arbeitenden Neffen die Daten zum Projekt stehlen wollen, um dessen Spielschulden zu bezahlen. Am Ende schaffen sie es, sich aus einem lebensgefährlichen Keller zu befreien und die Täter auf frischer Tat zu überführen.
Ja, ich muss sagen, ist ja die beste Zusammenfassung, die bisher je vorgelesen wurde in diesem Podcast. Schöne Grüße an Jonas.
Ich habe doch schon mal eine vorgelesen. Das war der Magische Kreis damals.
Nee, Weinende Sarg.
Und Magische Kreis.
Auch? Okay.
Ja, habe ich auch gemacht. Da haben Jonas und ich getauscht.
Ach ja, stimmt.
Hä?
Nee, war nicht hier die falsche Detektive?
Nein, Magische Kreis.
Ist auch egal. Dann kommen wir jetzt ganz obligatorisch wie immer zu etwas anderen Zusammenfassung aus der Sicht der Gangster. Natürlich wie immer etwas nicht ganz so ernst zu nehmen. Um die Spielschulden ihres Neffen bezahlen zu können, sieht sich ein Teddybär-Liebhaber-Pärchen dazu gezwungen, ein Institut, um eine willkürliche Buchstaben-Zahlen-Kombination zu erleichtern und zum Rückkauf anzubieten. Dies hätte auch alles geklappt, wenn nicht die fliegende Werbetrommel Huxley ihre Privatsphäre gestört und die sensiblen Inhalte ihres Gesprächs weitergegeben hätte. Zu allem Überfluss randalieren auch noch zwei Hobbydetektive in ihrem Haus und setzen den kompletten Keller unter Wasser. So.
Tja, da müssen sie wohl klagen.
Ja, auf jeden Fall. Weiß ich, vielleicht Haftpflichtversicherung von Onkel Titus, würde ich sowas haben. Ne, von daher.
Dass sie aber noch selber keine Versicherungen für sich angelegt haben, im Sinne von erstens Lebensversicherung und zweitens, was ihr alles zerstört, naja. Ja.
Generell Türen wäre vielleicht als angebracht.
Nicht nur Türen, sondern auch Autos. Autos vor allem Dingen. Und man sollte Bobs Kopf versichern.
Aber ich überlege, Peters Autoversicherung, die würde wahrscheinlich immens in die Höhe steigen, wenn ganz unfällig hier hat. Oh Gott. Also in Deutschland wäre diese ganze Geschichte gar nicht machbar.
Nee, wahrscheinlich echt nicht.
Ja, Nell, der Klappentext.
Schon wieder. Ich habe ja gesagt, ich lese heute echt viel vor. XFLR7, ein geheimes Forschungsprojekt, ist in Gefahr. Unbekannte Gangster scheinen den Diebstahl der geheimen Unterlagen zu planen. Doch der einzige Zeuge, den Justus, Peter und Bob befragen können, ist ein Halsbandsitzig namens Huxley. Damit die Konstruktionspläne von XFLR7 nicht in die falschen Hände geraten, müssen die drei Fragezeichen ihr Können unter Beweis stellen. Werden die Detektive das Geheimprojekt retten?
So, und dazu wird jetzt dieses Cover, was ein altes Haus zeigt, eine Silhouette eines Mannes im Fenster. Also am Fenster. Und dann haben wir ja noch den Schatten von den Papageien quasi auf dem Haus. Ja. Und jetzt die große Frage an dich, die ich vorher auch schon gestellt habe. Was hat dieses Cover mit dem Hörspiel am Hut?
Also der Papagei, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir können es ja eigentlich auflösen. Du dachtest ja, dass das mit einer gewissen Szene im Buch zu tun hat.
Genau.
Ich habe allerdings die ganze Zeit angenommen, dass das Haus von Mrs. Bowman ist und diese Figur im Fenster Mrs. Bowman ist. Also ich habe gar nicht gedacht, dass es irgendwie ein Mann ist oder so.
Die auf ihren 10 Meter großen Papagei wartet. Dessen Schatten an der Hauswand. Achso. Nee, für mich ist es halt die Szene aus dem Buch. Ich glaube, die kann man jetzt mal auflösen. Ne? Und zwar gibt es im Buch das sogenannte Dunkelhaus, was der kleine Nachbarsjunge so nennt, eine alte, verlassene Villa, in der nachts halt seltsame Dinge vor sich gehen. Und heißt, man sieht da irgendwelche Menschen an den Fenstern und so weiter. Ja, und wie die drei Fragezeichen halt hinterher auch in dem Buch beobachten, ist es so, dass beispielsweise sich zwei Nachbarn, die sich als Blumen verkleidet haben, in einem schönen...
Nachbarin, muss man bemerken.
Ja, die in einem schönen, grünen Gymnastikanzug dann da und... Oh Gott, ey, diese Vorstellung allein schon. halten sich halt dort auf und die erzählen so, du bist die schönste Blume. Nein, du bist die schönste Blume in der Nachbarschaft. Nein, du bist, oh Gott, ey. Und dann kommt halt dieser Mr. Carter, der halt dieser unheimlichen Drache ähnlich dem Mr. Carter ist, der den Papagei quasi erschießen möchte, als Schmetterling da reingehüpft und ja. Und das Ganze dient halt dem, die Villa und das Haus daneben gehörte einst einem Millionär. Der wollte halt die Villa abreißen lassen und dort ein Heim für schwer erziehbare Kinder errichten lassen. Eigentlich waren die Nachbarn dagegen. Mit dem, nach dem Motto, so ein Gesindel wollen sie nicht in der Nachbarschaft haben. Ja, haben dann so lange geklagt, bis halt der Millionär hinterher auch dann krank und verstorben ist. Ja, und dann hat er ihnen halt ein Testament hinterlassen, dass die Nachbarn $100,000 bekommen, wenn sie halt so diverse Bedingungen erfüllen. Unter anderem anscheinend diese Geschichte, dass sie dann da in dem Haus dieses komische, weiß ich, ich keine Ahnung. Peter fragt ja, habe ich eine Meise? Und Justus sagt, ja, wenn dem so ist, hat sich die Meise bei mir auch eingenistet. Also die haben die Szene da gesehen und ich dachte mir, ja, ich habe da gelesen. Ich dachte mir, Alter, was Schwede, was bescheuert. Und du fandest die Szene gut, ne?
Ich fand's extremst witzig, vor allem, weil die Auflösung, was der alte Mann dann, ich fand das so ein Dingo-Move, ne?
Ja, das kannst du gerne mal erzählen, damit die Hörer wissen, worum es geht.
Ich weiß gar nicht mehr, also jedenfalls, es ist so, dass zum Schluss dann im Buch noch erwähnt wird, wie das halt mit der Nachbarschaft drin gelaufen ist, dass die alle Bedingungen erfüllt haben und das Geld dann kriegen sollten. Allerdings wurde nur gesagt, dass sie 100.000 irgendwas
Dollar,
bekommen.
Dollar bekommen. Und es waren halt nicht US-Dollar gemeint, sondern libysche, liberische
Dollar. Ja, sowas
Dollar,
ungefähr. Und,
also umgerechnet 500 Dollar.
Ja, und die mussten sie dann auch aufteilen.
Ja, das war
ich fand
halt
das so schön gehässig.
Ein Monat so. Lang. Ja, es war halt, er hat halt im Testament es wurde gesagt, dass eben halt er die Liebe in die Nachbarschaft zurückbringen wollte. Deswegen musste er so Liebesmoves machen. Du bist die schönste Blume in der Nachbarschaft und so weiter. Es gibt ja gleich noch eine andere Szene, die wir gleich noch kurz auf eingehen werden wahrscheinlich. Und der hat halt auch dann hinterlassen, sag ich mal, eben halt, dass Nachbarschaft, Harmonie der Nachbarschaft wichtig ist und das wollte er damit erreichen. Und die hat halt ein bisschen geärgert, dass sie eben halt nicht so viel Asche kriegen. Sondern
ich finde
halt
das aber, ich finde das mega nice. Ich würde sowas auch machen. Also wenn mir so richtig jemand auf den Geist gehen würde, würde ich dem noch so, bevor ich irgendwie abkratze oder nachdem ich abgekratzt bin, so richtig noch schön eine reinwürgen wollen.
Dann hoffe ich, weil du nicht vor mir abkratzt.
Das ist eher unwahrscheinlich, hoffentlich.
Ja, wollen wir mal hoffen. Ja, wie findest du denn generell dieses Setting, dieses Nachbarschaftssetting?
Es ist okay. Also ich meine, man kann nicht wirklich viel zu sagen, finde ich. Also, weil es ist halt einfach so da. Es ist nur in dieser einen spezifischen Gegend, zumindest am Anfang.
Mhm.
Und ja, dass sie jetzt so von Haus zu Haus gehen, es hat mich halt schon irgendwie so ein bisschen an die alten Folgen erinnert. Ich weiß nicht ganz, wieso, aber ja, es war halt heimisch.
Ich hatte auch so Karpatenhund-Vibes, ne? Also du hast ja auch, ne, diese ganze Geschichte mit der Nachbarschaft halt, die einzelnen, du hast halt einen Kreis von Verdächtigen und der wird dann nach und nach ausgeschlossen. Da hast du halt
genau,
Karpatenhund
genau.
ne? Nur, dass Peter ja nicht in den Pool fällt, sondern aber trotzdem fast ersäuft.
Genau.
Ja, kommen wir zu Beginn der Folge. Und zwar beginnt ja die Folge im Buch etwas anders. Ja, erstmal, wir beide das Buch gelesen haben, ne? Also von daher können wir richtig viel erzählen. Und zwar ist es so, dass Miss Clarkson sich mit Tante Mathilda unterhält am Schrottplatz. Und ihr Rabaukensohn ist halt dabei, mit ein paar Steinen einen alten Chevrolet-Transporter zu beschmeißen. Zum Beispiel auf die Motorhaube. Hier Fragezeichen in der Zentrale sitzen und denken, da schießt irgendeiner, weil er am Scheppern ist. Gucken natürlich durch ihr Teleskop und sehen halt den Ulligen, der da wohl generell als Rabauke bekannt ist. Das hat Justus ja gesagt, ne? Und die Mutter ist ja so, ach, mein armer kleiner Schatz. Und oh, hier und da. Also richtig schön so Mamas Liebling, einfach machen, was er will. Und Justus denkt sich, weißt du was, jetzt nehme ich mal hier das Zepter in die Hand und bin mal bereit für ein paar Erziehungsmaßnahmen. Er streift sich das Kostüm des tanzenden Teufels über, allerdings ohne die ganzen Glöckchen, weil sie sich da auffallen. Er geht natürlich das kalte Schuh nach draußen und erschreckt den Uldigen erstmal. So, und der natürlich
richtig
dann.
Geiler Move.
Der natürlich dann schreit zu seiner Mutter, rennt Mama, da war ein Monster.
Mhm.
Und sich erstmal schön da zum Äffgen macht. Also, Justus richtig schön nett. Er hat sich, weißt du, warte, den Uldigen, Den erschrecke ich jetzt mal. Kennst du eigentlich von Ullige? Weiß ich gar nicht. Kennt glaub ich nicht jeder, ne?
Ja.
Ullige ist im Ruhrpott so für Kind.
Das Ullige dachte ich eher so Idiot, Dummkopf.
Nee, Kind.
Ah, okay.
Der Ullige.
Ja, dann nicht.
Der Ullige von dem. Der ist der Kind von dem.
Okay.
Du bist auch die Ullige. Für eine jüngere Person, meistens Kinder. Bisschen hier Kulturgute. Das Balk. Sagen wir das Balk. Das Blach. Wie möchtest.
Göre.
Nee, und wie gesagt, jetzt bindet das Buch. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ich find schön am Schrottplatz. Und da hast du halt die Szene, wie im Hörspiel ist, wo halt diese, wo sie ganz klassisch in der Zentrale sitzen und halt einen Anruf von Kendra Bowman bekommen. Beziehungsweise sie sagt ja Miss Bowman, bitte. Ja. Wo ich so ein bisschen an eine Poltergeist erinnert hatte, ne? Wo er Miss Madigan gedacht, Miss Madigan, bitte. Ne, und ihr halsbandsittiges Huxley ist halt ausgebüxt. Justus hat ja schon Sorge. Merk, hörst du richtig, ne? Boah, scheiße, jetzt muss ich hier einen blöden Vogel suchen, ne? Du merkst richtig, wie er überhaupt keinen Bock drauf hat. Und,
ich glaube, sogar im Hintergrund hört man so ein leises Stöhnen oder so. Ja, von Peter oder Bob, ich weiß nicht von wem.
Ja, ich glaube ich auch jetzt gerade bei Fall 216, meine ich, ist boah, Papagei suchen. Wir hatten schon Papageien suchen. Wir haben Katze, mussten wir suchen. Ach Gott, Alter, dass so viele Tiere wieder abgehauen sind. Fliegende
es
Puppen aus
Kinderwagen.
Es gab schon
relativ viele Tierfälle.
Ja. Ja, ich glaube, ich will jetzt nicht viel verraten, weil vielleicht gibt es dazu auch eine gewisse Frage in einem gewissen Rätselrunde, die wir irgendwann mal abhalten werden mit dem Kollegen aus der Zentrale. Deswegen sage ich jetzt nicht zu viel.
Ach, ja. Sag bloß.
Was?
Das, okay. Es war eine Info, die ich nicht wusste.
Welche?
Dass da eventuell was kommen könnte. Ich glaube, ich fange mal an zu zählen irgendwann demnächst.
Darum geht's gar nicht. Zurück zu unserem Fall. Und zwar ist ja der Halsbandsittich Huxley ausgebüxt, kam nach einer Viertelstunde wieder. Es geht aber nicht darum, wie den Vogel zu suchen, sondern darum, was der Vogel sagt. Und Miss Bowman kann halt nicht am Telefon über die Sache sprechen, um bitte drei Fragezeichen vorbeizukommen.
Ja.
Wie war dein erster Gedanke über diesen klassischen Start im Endeffekt? Dieses typische zentrale Sitzen, Telefon geht, ich habe einen Fall vor euch, kommt vorbei.
Also da, ich finde es schwierig, weil Buch schon gelesen, deswegen kann ich eigentlich eher nur davon sprechen, wie ich es am Anfang vom Buch fand, weil es ist ja im Endeffekt so, wenn wir jetzt halb die Szene mit Justus im Kostüm weglassen, ist ja genauso im Buch. Es hat halt dieses nostalgische Gefühl sofort ausgelöst einfach. So, da dachte ich mir so, nice, so ein richtig schöner, klassischer Fall könnte das hier werden.
Ja, geht mir genauso. Ich mag es wohl einfach nicht. Also dieses typische, entweder ein Anruf oder es kommt jemand zu ihnen und gibt ihnen quasi einen Auftrag.
Ja,
das mag ich
genau.
Eigentlich mehr, als wenn sie halt dann, weil sie unterwegs sind und ihnen wieder auffällt und plötzlich auch weiß, Kollegen, ich glaube, wir haben einen neuen Fall. Ich denke mir, ja.
Ja, nee, danke, nein.
Weil es manchmal so, dass aus dem Finger gesogen wird, ne? Wenn die dann dieses, wobei, es gibt halt auch andere Fälle, wo es so ist, wenn ich zum Beispiel an Feuerturm denke, wo wir diesen Brief bekommen und dann sagt der Justus, die lese ich später in der Zentrale, wir gehen jetzt erstmal schwimmen und hinterher sind sie in der Zentrale, machen den Brief auf und die hätten ja eigentlich übergeben sollen an dem Abend, die Zeit ist verstrichen. Das fand ich für mich ein mega geiler Anfang, muss ich sagen. Für mich einer der schönsten Anfänge. Was du daran erinnern kannst?
Ja, kann ich, aber nee, ich mag die Folge einfach nicht.
Ich finde die Folge voll gut.
Das ist schön für dich. Schön für dich, Thomas.
Da siehst du mal einfach wieder, was wir für unterschiedliche Vorlieben haben.
Ja.
Apropos Vorlieben. Wir hatten ja vorhin eingangs erwähnt, dass dieser Mr. Gata und Mr. Gata ja eine der Personen sind und die Zitate da in der ganzen Passage wiedergegeben werden. Auf Amazon gibt es dafür von einem User einen Stern, weil abschreiben ist scheiße. Das Schöne war, ich habe das vorher gewusst, habe dann das Buch gelesen und habe auf die Stelle gewartet. Und ich dachte mir, fällt dir das auf oder nicht? Weil ich habe ja das in den unheimlichen Sachen nicht gelesen. Ich habe ihn ja nur gehört. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, es wäre mir auf jeden Fall aufgefallen.
Ja?
Ja, fand ich schon. Fand ich sehr, war jetzt auch mit einer der ersten Folgen, weil ich gehört habe. Deswegen habe ich ja auch öfters gehört, deswegen ist es im Kopf geblieben. Und dann ist dann, ich zeige dir, was ich machen würde. Ne? Und dann geht der rein und kommt die Schuhe wieder raus und Ich würde die Einladung Schrot in den Pelz schießen, weil ich sagte, glaube ich, in dem unheimlichen Drachen in die Richtung und da ist jetzt der umgeschrieben mit Gefieder.
Mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe es einfach als schießwütiger Amerikaner
Ja, der typische Ami, der auf einer Seite mit seiner Schrotflinte auf der Veranda sitzt und denkt, was mache ich heute? Wo ist das Getier? Lass mal irgendein Tier in den Haufen schießen. Nee, aber ich fand diesen Anfang, fand ich richtig schön zum Einstieg. Also ich mag sowas einfach.
Ja, ist auch, wie gesagt, schön nostalgisch, etc., etc. Damit gewinnt man eigentlich fast immer.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch andere Fälle, die ja auch so anfangen, trotzdem was Frisches haben. Ich sag mal zum Beispiel im Zeichen der Schlangen, nicht fragen, Stern finden. Ja. Finde ich aber auch gut, das ist mal was anderes. Ne, klar, nimmst du den irgendwo nicht ernst, aber ich finde diese Anfänger generell finde ich richtig nice. Also ich fühle mich sofort, ja, sofort nostalgisch, sofort in eine schöne Dreifaltigen-Folge erwarte ich dann da und dann, wie gesagt, dieses typische, wir fahren durch die Gegend und plötzlich haben wir da irgendwas, wie Nacht in Angst zum Beispiel, obwohl es die beste Folge der Zeiten ist, wo eigentlich noch kommen wird. Nur kurz erwähnen. Aber der Anfang ist halt auch so ein bisschen, ja, wir gehen ins Museum und dann fallen sie in den Fall quasi rein. Es ja, kann gut sein. Ne, ist auch klar, wenn jetzt jeder Fall anfangen würde, sitzen in der Zentrale, kriegen Anruf oder um den Schrottplatz kommt einer vorbei, finde ich auch blöd, ne, dann ist es irgendwann auch langweilig. Allerdings, wie gesagt, ich habe da einfach direkt diese Klassiker-Denken, die Klassiker-Vibes.
Nee, ich verstehe das, nur das Ding ist, so gut ein Anfang auch sein kann, der Rest der Materie hinterher, da macht's halt aus.
Ja, vor allem das Ende dann, ne?
Ja, dann, definitiv.
Also es gibt auch Folgen, die finde ich richtig gut. Und dann gibt es, wie auch hier in der Folge, es gibt einen Punkt, der ist meine Anführungsstrichen Lieblingsszene. Ich habe immer gesagt, Lieblingsszenen baue ich ja dann so auf, dass es nicht unbedingt meine Lieblingsszene ist, von wegen ist die beste Szene, sondern dass sie etwas eine bestimmte Wirkung hat in dem Fall. Und deswegen ist meine Lieblingsszene hier auch eine Szene, wo dann plötzlich die ganze Geschichte für mich einfach kippt. Von gut Richtung nicht mehr so gut.
Okay.
Ja, aber bevor wir da anlangen, haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Ein bisschen?
Ja. Und zwar sind sie ja bei Kendra Bowman in Santa Monica angekommen und werden erstmal gebrieft. Ne? Und Huxley darf sich ja halt im Haus frei bewegen und kommt nur abends in seine Voliere. Er darf zwischendurch sogar nach draußen und weiß genau, dass er nur in der Nachbarschaft unterwegs sein darf. Und auf Kommando kommt er halt auch zurück. Ich meine, ist schon eine mutige Geschichte, dass der Vogel so trainiert ist, ne? Von seinem Vorbesitzer schon, dass er dann zurückkommt. Konnte aber einfach abhauen.
Ja.
Also ich hätte da Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ich auch.
Gibt halt so Vögel. Sind ja anscheinend so drauf. Ja, und Huxley ist halt ein, habe ich aufgeschrieben, ein besonders gelehriger Vogel. Ein super Papagei, ne?
Ja.
Er ist quasi ein fliegendes Diktiergerät. Beim heutigen Ausdruck kam Huxley halt nach 15 Minuten zurück und hat etwas aufgeschnappt, was Miss Bowman in Aufregung versetzt. Und zwar der Begriff XFLR7. Was das genau ist, darf sie nicht sagen. Das Projekt ist nämlich so geheim, dass nur wenige im Institut, wo sie arbeitet, von bei Alcotron, halt davon Kenntnis haben. Den Begriff kann Huxley allerdings nur irgendwo draußen aufgeschnappt haben, denn in der Nachbarschaft wohnt halt keiner von dem Institut, was sie sich schon mal gewundert hat. Und sie spricht halt nicht über Arbeit zu Hause. Das heißt, bei seinem Ausflug muss er es irgendwo aufgeschnappt haben. Was natürlich schon sehr, sehr crazy ist. Alles sehr, sehr geheimnisvoll der Anfang, ne? Also bis hierhin muss ich echt sagen, boah, irgendwie allein schon XFLR7. Was ist das überhaupt? Da muss ja...
Ich dachte, ja.
Ja, komm gleich mal. Bob hat ja so ein paar bisschen Vorahnung, aber du hörst so XFLR7, denkst dir, ja gut, was ist das?
Irgendeine Chemieformel, habe ich tatsächlich gedacht. Irgendwie so eine geheime Chemieformel. Also mit geheim lag ich ja gar nicht so falsch. Und Chemieformel allerdings, naja, reden wir nicht drüber.
Chemie 5 minus.
Ich habe abgewählt.
Ach so. Ich hatte eine 4. Hm. Bei Herrn Pütz. Und Herr Pütz war, weiß ich nicht, der war nicht so beliebt, sagen wir mal so.
Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Ich stand auch nicht gut bei Herr Brauch.
Nee, ja, du hast ja ein Problem in der Schule. Ich muss aufpassen, was du sagst. Ich hoffe, mein Lehrer lebt überhaupt noch, dass ich andere. Herr Pütz, ich hoffe mal, er hört sich zu. Bestimmt ein netter Kerl gewesen, so abseits von der Schule.
Man darf nicht schlecht über die Toten reden, Thomas.
Ich hoffe, er lebt ja noch. Also bitte. Also. Ja, ich bin in einem Alter, sind die Lehrer leider schon teilweise nicht mehr bei uns. Mein Mathelehrer zum Beispiel, der ist leider verstorben.
Ja, bei mir dauert das noch.
Ich hoffe, das bleibt auch so, du hilfst da nicht nach. Oha! Ja, du kommst halt in so ein Alter, da sind ja die Lehrer. Also ist halt krass, wenn die Lehrer auch hat. Wir hatten mal, da haben wir so ein Treffen. Da waren die Lehrer auch da, weil ich glaube, meine Schule ist, ich glaube, 100 Jahre alt geworden, meine ich. Und da gab es so eine Feier mit den ehemaligen und den Lehrern und so. Und die kannten meinen Namen nicht. Ich war erschrocken. Ich hatte sie noch alle, die kannten meinen Namen nicht.
Wow.
Gerade mein Biolehrer. War ich ein bisschen enttäuscht, ey.
Naja, mal sehen, wie das bei mir wird. Ich habe ja jetzt noch ungefähr 10 Monate und dann bin ich ja auch endlich runter von der Scheißschule. da bin ich auch mal ziemlich gespannt.
Man lernt halt nie aus. Ne? Also auch wenn die Schule vorbei ist, ne? Du wirst trotzdem weiterlernen müssen. Mhm.
Lebensweisheiten lerne ich hier in diesem Podcast echt.
Ja, nur das Beste. Und dass David Hasselhoff die Mauer zum Anschluss gebracht hat, hast du ja auch gelernt. Das hast du nicht vergessen. David Hasselhoff, da war ich auf Konzert gewesen, kann ich mal so sagen. Ne? Ich war noch nie so betrunken, glaube ich, auf dem Konzert. Das war,
ob das so ein Kompliment ist?
Das war richtig die Ballermann-Stimmung da. Es waren irgendwie alle hackestramm und selbst in der Pause am Klo haben alle Looking for Freedom gesungen. Das war sehr lustig, muss ich sagen. Also, hier lernst du Sachen, ne? Weißt du Bescheid.
Mm.
An dem Abend hat übrigens Bayern gegen Real Madrid gespielt, das weiß ich auch noch. Und wir waren im Zentrum Oberhaus, da musste halt diese Promenade lang gehen. Und da waren halt Bayern-Fans, die haben da das Spiel geguckt. Und ich halt, Hacke wie ich war, ich bin dann zum Bayern-Fan und gesagt, hör mal, dann haben wir hier Bayern gemacht. Und die waren richtig sauer, weil die Bayern richtig auf die Fresse gekriegt haben von Real Madrid, weil ich nicht wusste. Und ich so, Kumpel, warum ist der jetzt so sauer? Ich kann auch nichts dafür, die so scheiße sind. Also,
oh mein Gott, war schon okay. Sehr. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen verdient.
Ich wusste es aber in dem Moment nicht. Deswegen, naja, es gibt auch diverse Videos, die wir da beim Konzert singen. Die werde ich dir vielleicht irgendwann mal schicken, wenn du volljährig bist.
Es ist doch, die sind ja noch 2 Monate nur.
Ja. Ja, bei zum also Aufwärtszeitpunkt. Dann
veröffentliche ich dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr.
So, wo war ich denn jetzt gewesen? Bei dem Hasselhoff, nein. Und zwar
die Worte,
ist ja.
Dieses. Ja, mach.
Ja, genau, die Referenzzeichen sind ja dabei, dem Huxley halt diese aufgestapelte Zitat zu entlocken. Und da hat der Huxley auch keinen Bock drauf, der hat eher Bock auf Hähnchen. Und erzählt ihnen erstmal von Drippin' Chicken und ne, Big Barney Corn Werbung, was ich ganz geil finde, generell. Mhm. Allerdings hoffe ich mal für Barney, dass die Drippin' Chicken Rezeptur geändert worden ist und ja keine krebserigen Stoffe mehr drin sind.
Ja, das wär natürlich von Vorteil. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, dass keine Reaktion kam von den dreien auf halb die Werbung. Weißt du, was ich meine?
Ja, hast du recht. Ja, so, er vergiftet die Hähnchen. Nein, ne. Ja, aber so in die Richtung, ne, von wegen die Erinnerung wieder hochgemeinst, ne?
Ja.
Ja, hast du recht, wäre schon schön gewesen. Wobei ich sagen muss, ich fand das auch sehr aufdringlich, die Barney-Korn-Werbung. Obwohl, ich mag die Folge, ich mag Barney, aber ich fand doch diese ganzen Zitate sehr aufdringlich. Ich fand auch, der Papagei war mir einfach zu menschlich gesprochen, muss ich sagen.
Ja, das ist meine große Frage. Steht nicht irgendwie irgendwo, wer den gesprochen hat, oder?
Doch.
Stand ja? Hab ich Warte, mal, hab ich mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Weil ich war kurz davor zu sagen, nö. Hier, Personen steht hier nur. Hier steht nur Personen.
Habe ich ja nicht aufgeschrieben. Ich habe ja nicht jeden Mist aufgeschrieben.
Achso, okay, nee, weil ich war kurz davor zu sagen, ob das wieder Heike Dine Körting war. Aber
nee,
dann
war
weiß
sie
noch,
nicht, nein.
Genau deswegen. Ist ja jetzt etwas älter, die Dame.
Außerdem war es eine männliche Stimme, hallo? Okay, hört man ja wohl raus.
Bei Blackie habe ich das nie richtig gehört.
Okay. Ja, wie dem auch sei, lockten dem Vogel dann halt diesen Satz, verflucht eng, aber wenn wir XFLR7 erstmal haben, und damit endet ja quasi die Sprachaufnahme von Huxley.
Mm.
Und anschließend gibt es ja diesen Big Ben Sound.
Ja.
Den Jussi ja auf eine Türklingel schiebt. Und ich finde auch diesen Big Ben Sound richtig schlecht gemacht im Hörspiel, muss ich sagen. So wie so jemand wie ich meine, ein Vogel kann auch wahrscheinlich das Geräusch so nachmachen, so richtig.
Nein. Tatsächlich nicht krass. Echt?
Also
nicht,
machst du nicht Ding, Dang, Ding, Dong, Ding, Dang, Ding, Dong. Machst du kein Vogel, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, wir nächste Woche
Papagei
probieren aus.
Aber original so das Nachmachen, das funktioniert nicht. Dafür sind selbst die Stimmbänder von Papageien nicht geeignet.
Es gibt Vögel, die können das. Die machen auch Kettensägen nach, habe ich gesehen.
Was?
Ja, die machen richtig Kettensägengeräusche und so. So einen Vogel hätte
Geil.
Ich gerne.
So einen Vogel müsste ich immer bei mir tragen, da würde mir jeder fernbleiben.
Ich meine, in Australien und Neuseeland gibt es den Vogel.
Ja, Australien bestimmt, die haben da alles.
Ja, die haben auch den Tapa-Tapa-Vogel.
Was für ein Vogel?
Ja, ich nenne den Tapa-Tapa-Vogel. Der geht hin, der kann sein Gefieder so aufblähen. Der sieht aus, als hätte er so einen Rock an quasi, so wie so ein Ballerina, so typmäßig an. Und dann tanzt der so rum. Und hat da oben so zwei Antennen und dann tanzt der so rum. Schicke ich den nachher mal nach. Verlinke ich auch für die Hörer mal. Die gute Tapa, ich nenne den Tapa-Tapa-Vogel, weil er so rumtappert.
Ich dachte, das ist Tapa-Tapa, klingt für mich wie Tapas und das ist das Essen.
Ja, vielleicht kann man ihn auch als Tapas verarbeiten, ich weiß es nicht.
Würde ich nicht ausprobieren wollen.
Ja, es gibt Vögel, die können diese Geräusche, deswegen fand ich diesen Big Ben Sound so ein bisschen komisch. So einfach so, wie so ein Kind, weißt du, als er so eine Melodie nachmacht.
Ja.
Ja, also deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig. Für mich zumindest. Für dich anscheinend nicht.
Nee.
Du willst auch den Kettensägenvogel nicht, von daher. Ja, und dann, Justus schießt halt auf einen Türklingel, weil er selbst hat ja vor kurzem auch eine Türklingel auf dem Schrottplatz verkauft mit demselben Sound. Und die Miss Bowman sagt ja anschließend noch, wenn das Projekt in die falschen Hände gerät, Schwingen des Unheils. Was ich bis heute nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Nein?
Nein, erklär mir das.
Das Projekt heißt so.
Ach so, okay.
Nein. Wurde das wurde im Buch wurde das so aufgeklärt.
Heißt das Projekt so?
Ja, das Projekt heißt Schwingen des Unheils. Das hat Bob herausgefunden, im Buch, glaube ich.
Wie kann ich da ein Projekt Schwingen des Unheils nennen?
Keine Ahnung. Wie werden sonst so Geheimprojekte genannt? Ich meine...
Ja, ist aber positiv, so nicht hier... Ja, wie heißt das Projekt? Massenvernichtungsmaschine. das ist doch so...
Ich meine, es gibt doch auch bestimmt Projekte, die irgendwie Atom irgendwas heißen. Und Atom ist ja auch nicht so nice.
Ja, aber, ne. Also, ne, da müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ich glaube nicht, dass das Projekt so heißt.
Sicher?
Ja, glaube ich nicht.
Ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher.
Da müssen wir nochmal dran an die ganze Geschichte.
Ja, okay. Abgemacht.
Ja, dann schlägt der Justus vorher, wir fragen die Nachbarn. Und ob man... Und zwar wollen sie natürlich nicht nach XFLR7 fragen. Also diese Kombination, die bricht mir unter den Genick wahrscheinlich. Sondern sie sagen einfach, der Papagei ist noch nicht wieder aufgetaucht. Die suchen den noch, ob sie den gesehen haben. Und ob man ja auch die Verbrecher dann befragt, erkennt man ja an der Big Ben Türklingel.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hat es mich ein bisschen gewundert, dass Justus, ich meine, es ist nur menschlich. Da sind wir mal wieder an einem Punkt, wo ich sage, okay, Justus ist doch ein Mensch und kein Roboter. Mhm. Aber dass Justus dann direkt von seinem Erlebnis auf die gegenwärtige Situation geschlossen hat, das hat mich dann doch schon so ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, es ist menschlich. Menschen machen Fehler.
Er regt sich hinterher darüber auf, von daher.
Ja, hinterher tut er das tatsächlich. Ja.
Ach, passt ja ganz gut. Ja, und Bob wird halt so recherchieren geschickt. Und zwar hat ja ein Kugelschreiber und ein Briefumschlag im Papierkorb dafür gesorgt, dass Justus auf die Idee kommt, die Arbeit bei Eiko turnen. Und Bob soll sich mal bitte umschauen. So, und bevor wir jetzt da weitergehen, die Frage an dich. Kendra Bowman.
Ja.
Die Synchronsprecherin ist ja die gute Sandra Schwittau.
Mhm.
Die ja auch Bart Simpson spricht. Hast du Simpsons geguckt oder nicht?
Nein.
Ja, ich glaube, deine Generation ist wahrscheinlich schon wieder raus, ne? Aus dem Simpsons-Ding, glaube ich.
Nee, nicht wirklich. Okay. Also ich hab eine Freundin, die hat das total gesuchtet und feiert das auch total, aber war nie so meins, auch Family Guy oder so.
Ja, Simpsons war, also habe ich viel geguckt und ich habe auch die Stimme sofort erkannt und ich hatte sofort Bart Simpson-Vibes und ich dachte mir, boah, scheiße. So gut die Frau halt auch sprechen mag, aber ich habe halt dauernd diesen gelben, stacheligen Jungen vor Augen gehabt.
Ja, aber der hat doch so eine krächzende, quiekige Stimme schon fast.
Nee. Ich finde die ziemlich ähnlich zu dem, was sie hier erzählt. Also ich hab sie sofort erkannt. Ich glaube, wir haben sogar geschrieben, als ich das Hörspiel gehört habe, ich sage, die Stimme kenne ich, das ist der und der. Das war mir sofort bewusst. Man kann die gute Frau ja nichts führen, ne? Um Gottes Willen.
Ja.
Naja, aber war halt ein bisschen schade. Kommen wir dann zu Bobs Rechercheergebnis. Habe ich nur ganz kurz eingeführt, weil ich so interessant fand, wie Bob vorgegangen ist. Mhm. Und zwar ist ja so, Bob hat ja keine Chance, so ungesehen in dieses Institut zu kommen, von Alcotrone. Und hat sich dann quasi erwischen lassen von dem Wächter Reginald. Das war schon, der Name ist schon wieder geil. Als der Wächter ihn befragen wollte, kam dann halt dieser Mitarbeiter Dr. Grover Gilquest dazu. Im Buch ist es dann so, weil ich ganz lustig finde, und ich auch die anschließende Frage dann nicht an dich habe. Bob gibt ja an, er ist für ein Bioprojekt unterwegs. Wird es halt immer so sind, ne? Typische Schulprojekte, das ist also dieses typische Ausreden.
Ja.
Jargon von den drei Fragezeichen. Passt ja auch, nimmst du ihn ja auch, die sind halt Schüler, da kannst du ja immer irgendwas erfinden und meistens irgendwas, was die Erwachsenen eh nicht verstehen, wo du denkst, Alter,
eben.
Was will der von mir? Mach du mal. So, und hält ja den Typen dann einen Beutel mit Gras vor die Nase, weil der vorher gepflückt hat. Er hat immer so.
Hoffentlich die richtige Art von Gras.
Ja, ist die richtige Art von Wiese.
Ich meine, bei Bob weiß nie, wo der seinen Kopf hat.
Naja, und dann gibt, er hat halt vorher das Gras eingesammelt vor dem Institut, eben halt in den klassischen Öl gepackt, in den klassischen Beutel gepackt, ne, der lacht jetzt.
Stell dir doch einfach mal vor, dass da so ein Hanfgarten vom Institut
ist. Ja, genau. Deswegen komme ich auf die tollen Ideen, ne? Schwingende Sonne, Eis, hey.
Muss zugehen, das ist schon eine geile Vorstellung.
Ja, und weder bricht ein Brand aus, ey.
Ja, das wäre blöd.
Ja, Bob hat sich also eine Probe mitgenommen von dem Gras und hält es dann den Ball unter die Nase und sagt halt, das ist die sogenannte Gamora-Sprosse. Und den Namen, wie sich in der Ausstellung, hat er von einer Comic-Heldin sich abgeschaut.
Mhm.
Gamora, Marvel, Grüne, kennen wir ja alle. Was hältst du, letzte Frage an dich, wie findest du denn solche so Crossover bzw. diese Bezüge zur aktuellen Popkultur?
Normal halb oder beziehungsweise in früheren Folgen, also das Ding ist halt anhand so diesen, in diesen Popkultur Hinweisen kann man dann halt schon relativ häufig so dingfest machen, wann die Folge entstanden ist oder so. Also natürlich, Gamora gab es auch schon, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren.
Ja,
ist ja
klar,
nichts wirklich,
ja.
Neues.
Nee, ist richtig. Allerdings ist natürlich der Hype um diese ganze Marvel-Geschichte kam ja erst mit dem Film im Endeffekt, dieser große Hype.
Genau. Das meine ich damit. Und deswegen, also an sich finde ich es nice. Allerdings ein echtes, richtiges Crossover fände ich noch geiler. Also drei Fragezeichen Ghost Marvel? Hätte ich ja nichts gegen. Habe ich gleich zwei Peters.
Ja, mehrere.
Ja, wieso? Nee, gibt doch nur Peter Parker.
Peter Quill? Guardians of the Galaxy?
Ah ja, stimmt. Drei sogar. Huiuiui.
Also die mir ja auch spontan einfallen, bestimmt noch mehr.
Ja, also mal ganz abgesehen von den ganzen anderen Multiversumsvarianten.
Ja, aber nee, also so Crossover mag ich nicht. Das ist so, weiß ich nicht, passt da nicht zu. Nee, aber diese Popkulturgeschichte, wie du sagst, du kannst so ein bisschen auf das Alter der Folge schließen, ne?
Ja.
Weil ich mich so ein bisschen frage, so wenn du so in 30 Jahren dann, weiß ich nicht, einer das Hörspiel hört, ob der, oder, im Hörspiel, oder das Buch liest, besser gesagt, der hört das Hörspiel gar nicht auf, das Buch liest, ob der dann diesen Bezug überhaupt dazu hat.
Tja.
Die Frage ist ja auch, haben wir alle Bezüge zu den alten Folgen? Was taucht da auch irgendwas auf? Gut, Karpatenhund-Geschichte mit Transsilvanien ist halt weltbekannt im Endeffekt.
Ich meine, zählen die Walkie-Talkies als so popkulturelle Sachen? Oder Faxgerät oder so?
Boah, das. Ja, nee, Popkultur ist so populäre Sachen. Populäre Sachen. Das ist ja dann eher so Marvel-Filme oder Musik oder sowas in die Richtung, würde ich halt eher sagen. Hm. Wenn jetzt zum Beispiel die auf ein Zeichen Elvis hören würden, den ganzen Tag, weil der gerade auf Tour ist. Obwohl er eigentlich tot ist, nein. Nein, aber da kannst du dich auch so aus Alter schließen, ne? Wenn du halt Sachen einbaust, die halt nicht. Ja, ist halt die Frage, wie einfach ist es, Sachen einzubauen, die in der realen Welt aktuell Thema sind? Aber finde ich teilweise schwierig, ne? Also befremdlich irgendwo bei der Fragezeichen, muss ich sagen.
Ist aber nicht schlimm. Naja, wenn du ganze Folgen auf so Sachen basierst, ich meine, es gab ja den Escape Room Hype und dann kam eine drei Fragezeichen Escape Room Folge raus.
Ja, die auch dementsprechend ist. Das ist für
aus
mich,
der will man schnell rauskommen.
Das ist für mich die zweitschlechteste Folge aller Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja?
Ich finde die schlechter als Todesflug. Schlechteste Band im Band des Drachen da in Shanghai, das ist für mich die schlechteste. Dann diese Escape Room Geschichte. Hm. Also, boah, ich fand die so, weil die hat ja kein richtiges Ende. Wir kommen heute von Hölzchen auf Stöckchen, weißt du das? Ich spreche heute über alles und nicht über unsere Folge. Nee, aber wie gesagt, diese Popkulturgeschichte, interessantes Thema. Kann man wahrscheinlich auch sehr viel drüber erzählen. Können wir vielleicht an einer anderen Stelle mal machen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, weil es halt so, drei Fragezeichen untypisch, oder?
Nö.
Findest du nicht?
Nö, ich meine, mal abgesehen von popkulturellen Sachen, es werden ja andauernd so kleinere, andere Sachen erwähnt. Ich meine, wenn du mal so hier deine
Das war der Zeit, vor allem noch kommen wird.
Ja. Giftiger Gockel.
Ja.
Ist ja auch so, ich meine, Fast Food. Deswegen, also.
Okay. Was ich mal so mit Popkultur bezeichnen kann, weiß ich gar nicht. Ja, aber vieles ist doch eher fiktiv. Comic-Diebe zum Beispiel. Ne, da hast ja auch Comics dabei, aber das ist doch alles fiktiv. Fiktive Figuren. Hier der Gefährte Schrecken zum Beispiel, der Comic, ist ja auch fiktiv, meine
ja,
ich.
Ja, hast schon recht.
Ich habe auch nie Bob gehört, ich gehe auf Britney Spears Konzert, kommt einer mit. Solche Sachen hast du ja, auch die Bands sind ja auch fiktiv.
Sicher, aber so Sachen wie Sherlock Holmes oder so wurden ja erwähnt.
Hast du recht, ja. Kann man später erst.
Nee. Erste Folge in Deutschland, Super Papagei, Sherlock Holmes, Robinson Crusoe, da haben wir diese ganzen Anspielungen an ältere Bücher.
Hast du recht. Sherlock Holmes im Breitformat kommt ja auch.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es gibt schon sowas öfters.
Da siehst du mal, ich habe vielleicht gar nicht so wahrgenommen, weil für mich einfach selbstverständlich ist. Wie Sherlock Holmes zum Beispiel. Sherlock Holmes zum Beispiel ist ja für mich irgendwo, der passt halt da rein. Kann sein, dass ich deshalb nicht so wahrgenommen habe.
Ja, für mich doch auch.
Und jetzt sogar Mauer war für mich halt auffällig, ne? Dieses, weiß ich nicht, irgendwie fand ich.
Für mich nicht.
Okay. Ja, schreib mal doch rein. Ist doch eine Anspielung an eine Comic-Heldin. War für mich sofort klar.
Nee.
Na, du hast mir auch dabei, dass der Bauer kiffen ist, ne? Das war für dich immer auch die Idee, ne? Da bist du hängen geblieben.
Nee, nicht richtig, aber mir ist es nicht ganz so krass aufgefallen. Aber da sind wir halt wieder von wegen Generationsunterschied vielleicht einfach.
Ich bin einfach aufmerksamer Leser, nicht du nicht? Das ist ja wahrscheinlich ein Problem.
Aufmerksamer, ah ja. Mhm.
Kommen wir gleich auf das Hörspiel zu sprechen, wo ich hinter diesen Masterfehler.
Dann, da bin ich mal gespannt. Das erzählst du ja schon die ganze Zeit.
Ja. Boah, ist ja ein Teaser hier. Bleib bloß dran. Naja, der große Fehler in der Folge. Präsentiert von mir. Vielleicht, ich werde dir hinterher einzelne Tipps geben, vielleicht kommst du ja selber drauf. Oder die Hörer.
Die Hörer von mir? Das geht gar nicht.
Die Hörer beim Hören.
Ach so.
Ich gebe dir so einzelne Tipps. Dann gucken wir mal. Ja, aber kommen wir zurück zum gräsernen Bob. Der kommt ja mit Hilfe seines Vaters halt darauf, dass dieser Dr. Gilchrist früher als leitender Ingenieur in einem Forschungsinstitut für Satellitentechnik gearbeitet hat. Außerdem hat Bob halt herausgefunden, dass Icotone mit der NASA kooperiert. Wie findest du denn generell Bobs Vorgehensweise in der ganzen Geschichte? Die ist ja schon mal besonders, muss ich sagen. Lässt sich ja extra erwischen.
Ist genial.
Ist auch im Buch ist es wirklich dann detailliert beschrieben. Hier fällt sie halt komplett raus. Fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ist auch so. Also, wie gesagt, das Buch ist besser als das Hörspiel.
Nets Lieblingssatz generell, wenn.
bei neuen Büchern. Das ist mir gerade auch so durch den Kopf gegangen. Ich hab War-Flashbacks zur schweigenden Grotte.
Ja, wie gesagt, ich fand Bobs Vorgehensweise richtig gut. Vor allem richtig, das ist mal ein schöner Ansatz gewesen. Das ganze Ding ist verspiegelt, du siehst nichts, du kommst nicht rein mit dem Wächterhäuschen. Also denkt sich, Bob, weißt du was, ich lass mich erwischen. Vielleicht komme ich so irgendwie ins Gebäude, oder wieder reingebracht, besser gesagt. Fand so ich richtig nice.
Trojanisches Pferd mäßig.
Ja, genau, richtig. Ja, fand ich richtig nice. Kann man gerne öfter so machen. Dann kommen wir doch jetzt zu meiner Lieblingsszene, beziehungsweise für mich der Knackpunkt des Hörspiels. Man muss dazu sagen, im Buch ist es so, dass sie bei diesem Rentnerpärchen zuvor schon einmal sind.
Ja.
Das war Justus und Peter, sind alleine bei dem Rentnerpärchen und befragen sie halt dann. Und das Rentnerpärchen sitzt halt im Wohnzimmer und wie heißt der gute Mann noch? Die tollen Namen, der Matt Schriefer, hat halt einen Football in der Hand, wo halt ein Herzchen drauf gemalt ist. Und dieser Football hat halt, ich glaube, eine Vase zerstört bei denen im Garten.
Ja.
Und er dachte, die denken eigentlich, die Justus und Peter kommen vorbei, um sich zu entschuldigen, weil sie halt die Vase kaputt gemacht haben mit ihrem Football. Das war halt der Grundgedanke gewesen. Während Bob halt im Archiv ist, bei Akoton ist, sind die halt bei dem Rentnerpärchen da auf der Couch. Und dem ist nicht so. Sie unterhalten sich halt über den Vogel, wie halt im Hörspieler genauso ist. Und Justus und Peter gehen dann wieder und befragen die anderen Nachbarn. So, und dann kommen sie halt jetzt zum zweiten Mal zu denen, weil sie halt wissen wollten, wie sie diesen Dunkelhaus besprochen haben, wie die gesagt, du bist die schönste Blume der Nachbarschaft, bla bla bla. Da sind halt Justus und Peter auch erst alleine bei denen drin. Und Bob kommt nach, weil er seinen Notizblock im Auto sucht.
Ja.
Ne, das heißt, jetzt diese ganze Szene im Hörspiel, wie gesagt, die finde ich katastrophal, komme jetzt drauf zu sprechen. Und zwar ist es ja so, dass dann alle drei bei Matt und Carol Schiefer klingeln und sich nach Huxley erkundigen und sie werden halt hereingebeten. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Na, kommt doch rein. Ich, okay, Moment, sofort. Mulmiges Gefühl. Dann hast du ja auch während der ganzen Szene diese komische Soundeffekte, die ja dann dieses Zeit voranschreiten, dann mit Dünn, dieses Klingeln da, dieses ganz komische, was da ist. Das fand ich auch schrecklich. Und dieses Pärchen erzählt dann von wegen, sie haben seit 5 Tagen den Vogel nicht gesehen. Bevor die da allerdings aufbrechen wollen, sagt halt die Carol Schiefer, ihr müsst doch unbedingt meine Spezial-Orangenlimonade probieren. Ja. Und ich denke mir, also wenn jetzt nicht alle Alarmglocken läuten, Jungs, dann mach Feierabend, mach den Fall zu und gut ist. Ne, also fand ich, das war ja so auffällig, fand ich so, oh, nee. Fand ich halt im Buch nicht so auffällig, weil die halt zum zweiten Mal da sind. Und halt kommt halt diese Spezialität kommt auch erst, als Bob dann auftaucht und sie ihn halt erkennen. Und deswegen fand ich das im Buch besser gelöst. Ja, Bob erkennt leider zu spät, dass an der Wand eben halt ein Bild hängt, dass das Pärchen mit diesem Dr. Gilquest von dem Institut bei Akuton zeigt. Kurz darauf wird ihre Freizeit schwindelig und sie werden bewusstlos, hören allerdings dann noch die Uhr, die Big Ben schlägt. Weil ich, wie gesagt, das Schöne ist ja eigentlich dieser Big Ben-Twist, der da auftaucht. Den finde ich im Buch eigentlich ganz gut gemacht. Im Hörspiel wird es kaputt gemacht, dadurch, dass eben halt, ihr müsst unbedingt immer eine Limonade trinken, bevor ihr geht. Und sofort weißt du, das sind die Bösen. Und dieser Big Ben-Twist, der kommt viel zu kurz.
Ja, leider.
Der ist halt einfach so noch da reingespielt. Deswegen fand ich ein bisschen schade. Und sie erzählen dann noch ganz kurz, dass eben halt ihr Neffe, dieser Dr. Gilquest, sie vor Bob gewarnt hat und ihnen ein Bild von ihm geschickt hat von der Kameraaufnahme bei Alcotone. Deswegen wussten sie, dass Bob eben halt nicht zu trauen ist. Und deswegen haben die da Maßnahmen ergriffen. Ich finde auch diesen Matt-Schiefer merkwürdig, muss ich sagen. Sie gehen ja auch hin und holen dann auch die Brieftaschen von den dreien raus. Sie liest ja, Carol liest ja dann die Visitenkarte vor.
Mhm.
Und er wiederholt ja alles, ne? Erst hat Detektiv Justus Jonas. Justus. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Peter. Dritter Recherchearchiv Bob Andrews. Bob Andrews. Ich denke mir, Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Der quatscht ja alles nach, was die erzählt, ne? Also, fand ich ganz komisch. Fand ich ganz befremdlich. So spricht doch keiner.
Vielleicht hat er die Jungen abgezählt, ob alle beisammen sind.
Ja, genau. Justus. Ja, steht da. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Er singt dann.
Die drei und tanzt Fragen nebenbei. Zeigen.
Ja, genau. Mit seinem Teddy. Ist ein Teddybär-Liebhaber. Haha. Schlechte Wortwitze 100, ey. Nee, aber diese Szene hat es mir echt kaputt gemacht, so ein bisschen. Ne? Diese Szene hat die ganze Spannung genommen für mich.
Ja, das meine ich damit. Das Buch ist besser als das Hörspiel.
Vor allem,
weil im Buch hast du die Spannung und da wird das über Seiten hinweg teilweise aufgebaut. Und im Hörspiel ist einfach so ein paar Sekunden und dann bumm.
Ja, und wie gesagt, der Big Ben kommt mir halt einfach zu kurz. Und was ja im Buch ja auch noch dramatischer ist, dass ja Peter sieht, wie der Mr. Schiefer zum Gartenhäuschen geht.
Ja.
Kommt mit einer grünen Schürze wieder, einer Heckenschere und denkt, okay, der will jetzt das Geflügel jetzt zerlegen, so nach dem Motto, ne? Also, das hast du echt so, da hatte ich in dem Moment, dass ich mir, okay, wird es nicht so kommen, aber man könnte meinen, er würde die drei jetzt zerstückeln und dann war's das mit denen.
Ja, aber was will er mit dem Draht? Eine Lichterkette bauen oder wie?
Nee, die kommen die Teile in den Sack und dann macht er ihn zu und wirft die ins Meer.
Du meinst das ursprüngliche Ende von Verschwundenen Schatz, okay?
Ist das so?
Hä?
Ach so, ja. Ach so, das meinst du. Ich dachte, ursprünglich wäre ein neues, anderes Ende, was es noch gibt. Nein, okay, ja klar. Dass sie halt von dem Haien gefressen werden sollen. Ja, Verschwundenen Schatz. Ja, aber wie gesagt, könnte man kommen, wenn man das Fragezeichen nicht kennt. Ne? Denkst du, okay, jetzt sind drei an den Kragen, die werden zerlegt.
Guter Einsteiger für alle Neulinge.
Nee, aber wie gesagt, die Szene war für mich echt so ein, boah, das war so leider, muss ich sagen, für mich so der Killer. Wobei die Folge hat auch gute Szenen, wie deine gleich zum Beispiel.
Ja.
quasi jetzt, beziehungsweise die kommt ja jetzt, die verschollene Szene kommt ja jetzt. Und zwar ist es ja so, dass die drei kommen wieder zu sich, finden sich allerdings im Keller wieder. Hände und Füße sind mit Draht gefesselt. Im Buch steht auch drunter, dass sie so ans Regal gefesselt sind. Mhm. Ja, und außerdem haben sie halt Fäustlinge an, um sich nicht gegenseitig befreien zu können. Clevere Geschichte, muss ich sagen. Denken wenige Leute dran, ne? Und die einzige Lichtquelle ist laut Lustus eine verrostete Baulampe, die oben auf einem Regal steht. Die Gangster machen sich halt dann mit Bob, weil er ja noch halb im Koma liegt als Geisel, auf zum Institut, um sich halt die Daten vom Projekt XFLR7 zu besorgen und sich mit ihrem Neffen anschließend aus dem Staub zu machen. So, Peter Justus sind noch im Keller. Und Peter kommt ja auf die Idee, pass mal auf, das rostige Rohr da vorne. Ich versuche mir die Hand.
Ja? Da muss ich ganz kurz. Ich fand das gut, als ich das gelesen habe, weil der Reihenfolge nach, glaube ich, ich weiß nicht, war Justus zuerst wach,
genau,
oder
Peter? Genau, ja. Justus war zuerst wach. Dann sagst du zu Peter, genau. Weil endlich bist du auch wach.
Genau. Und ich fand das halt gut, weil Bob ist der Leichteste. Also ist klar, dass bei ihm das am längsten wirkt. Deswegen, es war relativ logisch von den Verbrechern.
Aber so machst du dir Gedanken?
Ja, also ich meine, Peter ist Sportler. Peter hat einen schnellen Kreislauf. Das heißt, das Ganze wird schneller in seinem Körper einfach verarbeitet. Bei Justus bin ich mir da nicht ganz sicher, wieso. Ich bin nicht die Hellste in Bio, aber ich würde mal sagen, auch von wegen
Körpermasse.
Ja, zum Beispiel. Also ich meine, Elefanten brauchen ja mehr als ein normaler Mensch. Und Bob ist halt wirklich der kleinste und schmalste und meinetwegen auch schlankeste oder was auch immer. Deswegen wirkt es bei ihm einfach länger.
Ja, kann man so begründen. Auf die bin ich gar nicht gekommen. Gut, dass ich dich hab.
Yes.
Peter versucht ja damit, die Handschuhe einem rostigen Rohr aufzureißen. Allerdings bricht das Rohr und der Keller beginnt voll Wasser zu laufen. Und dann drohen sie entweder zu ertrinken oder eben halt durch diese verrostete Baulampe, die auf dem Regal steht, wenn das Wasser so hoch kommt, dass sie halt einen Stromschlag erleiden. Wobei wir ja wissen, seit Meister des Todes, dass Stromschläge unter Fallzeichen nicht tödlich enden.
Also für ein paar Sekunden tödlich, aber dann natürlich wieder.
So, und im Buch ist ja noch ein bisschen dramatischer. Das hat die liebe Nelly uns ja vorgelesen. Hören wir doch mal rein.
Das war's, raunte der zweite Detektiv mit kreidebleichem Gesicht. Sein Blick ging ins Leere. Jetzt ist es aus. Aus ist es erst, wenn wir aufgeben, rief Justus. Keine Sekunde vorher. Doch Peter schien ihn gar nicht mehr zu hören. Er stand einfach nur da und murmelte vor sich hin. Verrecken. Wir werden hier drin wie die Ratten verrecken. Und das Letzte, was ich heute früh zu meiner Mom gesagt habe, war, im Bad ist das Klopapier alle. Nach mehreren Sekunden Pause wandte sich Peter mit bebenden Lippen den verstummten ersten Detektiv zu. Im Großen und Ganzen war ich wirklich ein guter Sohn. Aber das Letzte, was meine Mutter von mir in Erinnerung behalten wird, ist verdammtes fehlendes Klopapier. Jetzt fand Justus seine Sprache wieder. Mühsam bewegte er sich durch das immer höher steigende Wasser auf seinen Freund zu. Dann blickte er ihm tief in die Augen. »Peter Dunstan Shaw, du warst nicht nur ein guter Sohn, sondern du bist es. Und nachdem wir während unserer langen Detektivlaufbahn schon die schlimmsten Gangster, Geister, Monster und Dämonen bezwungen haben, werden wir beide jetzt ganz bestimmt nicht im Keller eines durchgeknallten Rentnerpaars ersaufen.« Peter blinzelte mehrmals und schluckte, erwiderte jedoch nichts. Justus rückte noch ein Stück näher, sodass sich die Nasenspitzen der Jungen beinahe berührten. Trotz des tosenden Chaos rundherum klang die Stimme des ersten Detektivs fest und unerschüttert. »Ich habe meine Eltern verloren. Und ich werde es nicht zulassen, dass deine Eltern nun dich verlieren. Hörst du? Ich werde es nicht zulassen!« Plötzlich wurde der Blick des zweiten Detektivs wieder klar. »Das ist ja schön gesagt, aber wieso glaubst du, dass wir es hier rausschaffen?« »Statistik«, gab Justus knapp zurück. »Bisher haben wir uns noch aus jeder Gefahrensituation befreit.« »Warum sollte es ausgerechnet diesmal anders sein?«
Ja, das war ein Teil der verschollenen Szene. Na, du hast sie ja ausgesucht.
Mhm.
Und warum hast du jetzt genau diese Szene genommen?
Du weißt, Dialog, ja, oder? Ja, genau, wegen diesem Dialog. Also, du weißt ja, ich bin jemand, der dramatische Szenen liebt, aber auch gleichzeitig mag ich es besonders, wenn vor allen Dingen die Freundschaft zwischen den Jungs nochmal richtig klar gemacht wird. Weil eigentlich ist es normalerweise immer so, man weiß so, ja, das sind drei Freunde und die lösen halt Fälle zusammen. Aber so richtig diese Freundschaft zwischen den Jungs, die wird halt relativ selten richtig klar dargestellt. Und hier finde ich es halt einfach extrem süß von Justus, der Peter da wirklich tröstet mit diesen Worten, wobei die beiden sich ja normalerweise immer eigentlich eher schneller an die Gurgel gehen, als dass die da jetzt irgendwie einer Meinung sind. Deswegen fand ich das richtig schön. Und aber auch der Satz von wegen so, ich habe meine Eltern verloren, ich lasse nicht zu, dass deine Eltern dich verlieren. Das war halt, Justus redet nie wirklich richtig über seine Eltern. Und dass er dann genau das gerade sagt, das ist einfach herzallerliebst.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fand die Szene an sich, ich fand die irgendwie unpassend drüber, muss ich sagen.
Ja.
Es passte für mich. Klar, ich kann es nachvollziehen, dass Justus Peter dann beruhigen möchte, aber es ist halt so befremdlich, sag ich mal, ne? Also es taucht ja nicht oft auf. In Büchern wird die Freundschaft öfter mal thematisiert. Gerade Erbe des Meisterdiebs zum Beispiel ist Bob ein sehr guter Freund für Justus, von dem Hörspiel gar nicht so rüberkommt. In Büchern ist es häufiger Thema, diese Freundschaft, aber ich fand es hier irgendwie so ein bisschen befremdlich einfach.
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es endlich mal passend. Weil wie oft waren die drei Detektive schon in lebensbedrohlichen Situationen, wo sie einfach das so hinweggenommen haben. Und das ist tatsächlich, wo ich sage, wäre ich in einer lebensbedrohlichen Situation, ich würde ähnlich wie Peter reagieren. Hätte ich dann so einen Freund wie Justus bei mir, der mich noch dann beruhigt, das fände ich mega nice. Aber keine Ahnung, ich bin nicht in so einer Situation, deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen. Aber ich fand es einfach mal wirklich endlich mal realistisch. Das sind Teenager, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, ja? Deswegen, natürlich hat man da Angst.
Ich würde dich erstmal döppen. Wenn du wieder klarkommst. Ich würde dich erstmal döppen.
Döppen?
Döppen. Du Kopf unter Wasser drücken.
Ja.
Damit du wieder klarkommst.
Oh wow, Thomas. Dankeschön.
Damit
das ist genau das, was man in so einer Situation braucht.
Ja, dann erstmal anschreien. Komm mal auf dein Leben klar. Nee, aber natürlich macht dann auch dieser Dialog die Szene halt noch dramatischer, ne?
Ja, deswegen sage ich, ich liebe Drama, es sei denn, ich bin involviert in das Drama.
Ja, deswegen habe ich auch letztens ja schon rausgefunden, bist du ja auch so der Peter-Fan, weil Peter ist halt die lebende Drama-Queen.
Joa.
Im Waschbecken eine riesige Spinne!
okay. Ja, Peter ist, ja.
Er überreagiert manchmal, sagen wir mal so.
Manchmal.
Ja, die Szene geht natürlich auch weiter. Die beiden retten sich natürlich. Und zwar ist es ja so, Peter und Justus können sich dank des gebossenen Rohrs nun die Handschuhe schließlich dann aufreißen und sich des Drahtes entledigen. Sie ziehen den Stecker der Lampe raus. Die Gefahr ist aber aufgrund der Steckdose halt nicht gebannt. Aus dem Raum entkommen sie im Hörspiel, indem sie schließlich hingehen, der Schlüssel steckt noch von außen in der Tür. Justus schiebt sein T-Shirt unter der Tür durch. Sie drücken den Schlüssel mit Hilfe eines Stückes Drahts raus. Er fällt aufs T-Shirt, ziehen ihn rein, befreien sich.
So bescheuert.
Es hat so, weiß ich nicht, die einfachste Lösung. Zumal im Buch heißt es, dass der Schlüssel nicht steckt.
Ja, das Ding ist aber vor allen Dingen, die Schriefers haben an alles gedacht. Die haben den Jungs sogar diese Boxerhandschuhe angezogen, damit sie sich nicht das quasi die Fesseln lösen können und dann vergessen die den Schlüssel in der Tür?
Ja, vor allen Dingen, ich muss sagen, ich fand auch dieses, das war halt, sag ich mir, alter Schwede, weil ist halt bitte für eine Tür, dass halt hier drunter passt.
Ja!
Sagt ihm halt auch. Ich meine, er sagt zwar, der Spalt ist breit genug, ist ja immer nur eine Kellertür, naja, trotzdem, ich find's schade, im Buch kommen sie halt anders und zwar gibt es noch eine zweite Tür im Keller, die sie dann, eine alte Holztür, die sie dann, die fast aus Scharnieren bricht, aufgrund des Wasserdrucks, die sie dann quasi aufbekommen durch durch eine Regalstrebe. Gehen sie hin vom Regal, hauen sie so eine Stahlstrebe raus und brechen damit quasi die Tür auf. Und dann geht's.
Die rettet den Tag.
Ja, die rettet nicht nur den Tag, sondern auch die beiden. Und im Buch geht's halt dann so weiter.
Volltreffer, entfuhr es Justus. Offensichtlich haben wir den Bastelkeller der Schriefers entdeckt. Mit einem Riesenhaufen Werkzeug, ergänzte Peter hoffnungsvoll. Also dann, ran ans eröffnete Buffet. Mit fahrigen Blicken durchsuchten die Jungen nun die zwei großen Werkbänke und die Wandregale, an denen diverse Arbeitsgeräte aufgereiht waren. Der leidenschaftliche und überaus versierte Bastler Justus war voll in seinem Element. In Gedanken setzte er sich bereits Stück für Stück ein schlagkräftiges Befreiungsinstrument zusammen. Murmelnd strich er über die Werkzeuge. Zwei dieser Schnellspannschwingen, dazu der Insektskantenschlüssel und der Prüpalötkolben. Plötzlich tippte ihm Peter auf die Schulter. Lass dich nicht stören, Erster, aber kannst mal kurz deinen Kopf einziehen? Ich möchte gern die riesige Axt da von der Wand nehmen. Völlig perplex trat Justus einen Schritt zur Seite und ließ seinen Freund gewähren. Vielen Dank, Herr Ingenieur. Mit diesen Worten hob der zweite Detektiv lässig die Axt aus der Halterung und stapfte zurück, zögerlich gefolgt von Justus. Wenige kraftvolle Hiebe später hatte Peter das Schloss herausgebrochen und die Kellertür aufgetreten. Blass und schnaufend, aber nun breit lächelnd, wandte er sich dem immer noch schweigenden ersten Detektiv zu und machte eine auffordernde Handgeste. Darf ich bitten?
Ja, so entkommen sie halt aus dem Keller im Buch, was ich wesentlich cooler finde, weil sie auch Peter mal wieder schön dastehen lässt, muss man ja sagen. Und ich muss sagen, Nell, die vorgelesenen Szenen von dir, immer wieder ein Genuss zu hören, muss ich sagen.
Dankeschön. Ich muss aber ganz ehrlich zu dieser Szene sagen, sie spiegelt halt extrem gut wider die unterschiedlichen Charaktere.
Die weißt Denkweisen, du? Ja.
Justus, der Denker, der kompliziert sich aus den verschiedensten Sachen so etwas bildet. Und dann haben wir Peter, der da einfach guckt und das die einfachste Denkweise ever hat. Er sieht eine Axt, Holztür, Putt mit Axt und fertig.
Ja, richtig. Ja, vor allem ist es schön, dass Peter ein bisschen glänzen kann und ist dann auch auskostet, ne? Also er merkt, ja. aus dieser Panikgeschichte ist er raus und weiß so, jetzt sind wir frei, jetzt fehlt nur noch ein kleiner Hops, um uns da aus dem Keller zu befreien und darf ich bitten? Ne, schön. Fand ich echt schön, muss ich sagen. So, und jetzt der Fail. Im Keller ist eine alte, die Baulampe.
Ja.
Als Lichtquelle.
Ja.
Der Keller hat keine Fenster.
Ja.
Was machen die drei, als sie befreit sind?
Gehen durch die Tür.
Nein, im Hörspiel.
Ach so, sie stecken die Lampe. Oh.
Merkst du?
Oh.
Sie können im Dunkeln sehen.
Kritische Lage.
Im Buch ist es so, dass sie erst die Treppe hochgehen zur Tür und da den Lichtschalter anmachen. Im Hörspiel wird es natürlich nicht gemacht.
Da halt, ich wollte gerade schon sagen.
Ne, aber ich fand halt, gestern beim Einschlafen, ich höre mir das an. Ich denke mir, Moment, ist doch, wenn die Lampe, die Baulampe, die einzige Lichtquelle im Raum ist. Der Keller hat keine Fenster, laut Peter. Die stecken die Lampe aus.
Autsch.
Und jetzt?
Tja, das passiert, wenn man Szenen einfach so schneidet.
Und dann sehe ich Peter und Justus, wie sie im Dunkeln dann durchs Schlüsselloch gucken. Ach, der Schlüssel steckt noch. Da ist ja im Flur Licht an. Das,
wie, was?
Vielleicht ist ja im Flur ist ja vielleicht Licht an, dann, also hinter
das
der Tür.
Das ist eine Gartenhütte.
Nee, sind im Keller.
Nee, aber das ist doch so separat.
Ja, ist das so?
Das geht ja nicht ans Haus.
Ist das so?
Ja, im Buch zumindest.
Ja, im Buch meine ich auch, ja. Weil im Hörspiel habe ich das Gefühl, die sind in dem Haus. Weil sie gehen ja da auch, sie gehen dann auch rein und holen dann ihre Handys und ihre Portemonnaies und Peter denkt sich, Axt ist geil, ich nehme Hammer mit. Der hinterher noch braucht.
Ja.
Nee, das
geht ein auf Tor.
Ja, gut, dass er ihn hochheben konnte.
Er ist würdig.
Ja. Und sie fahren halt zum Institut. Ja, und jetzt kommt ja deine Lieblingsszene.
Ja, notgedrungene Lieblingsszene, aber nichtsdestotrotz ist sie trotzdem noch immer sehr geil, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber während Justus und Peter sich ja aus dem Keller befreien, auf die eine oder andere Art, je nachdem, ist es ja so, dass Bob im Auto mit den Schiefers jetzt die jetzt auf dem Weg zum Institut sind, halb aufwacht, so langsam. Aber er ist ja klein und dünn und schmächtig und deswegen wirkt das ganze Betäubungsmittel noch so. Und deswegen kann er natürlich noch nicht ganz so richtig agieren. Die Schiefers sagen auch, mach bloß keine Dummheiten, sonst geht's dir schlecht. Und natürlich versucht Bob dann trotzdem zu entkommen. Und ich weiß gar nicht mal, ob das im Hörspiel auch so ist, aber das erste Mal versucht er, ein anderes Auto auf sich aufmerksam zu machen. Ist das im Hörspiel auch so?
Nein.
Oder? Nein?
Nein. Also heute gut. Sofort die
Polizei. Im Buch ist es so, dass er erst noch versucht, ein anderes Auto auf sich aufmerksam zu machen. Und dann kommt der große Clou, nämlich, wie im Hörspiel dann eben auch so, dass die Schiefers dann auf einmal von der Polizei, von einem Polizisten halb angehalten werden. Und dann fragt man sich natürlich, oh mein Gott, haben die was gemerkt? Ist was, also im Sinne von, was passiert hier jetzt? Werden die jetzt doch ertappt? Aber nein, was Bob getan hat, ist einfach, einen Polizisten zu beleidigen.
Er hat den Mittelfinger gezeigt.
Genau. Und deswegen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, interessante Art und Weise, jemanden auf sich aufmerksam zu machen, in einer Notsituation zudem noch. Aber
Frage an dich. Kennst du den Mr. Bean-Film, wo der durch die Stadt fährt und einer auf den Mittelfinger zeigt?
Ja, aber ich weiß so, nicht mal ganz wieso.
Es ist halt so, Mr. Bean sieht ja, glaube ich, dann fährt mit dem Auto durch die Stadt und winkt halt einem Jungen zu und er zeigt den Mittelfinger, meine ich. Und Mr. Bean denkt dann, der Mittelfinger ist halt Begrüßung.
Ah ja.
Und dann fährt er ja durch die Stadt, mich immer schön alle so am Mittelfinger am Zeug. Du stehst ja Bob auch vor dem Auto, so, hey, yeah.
Ah, oh, geil.
So ungefähr.
Naja. Hätt's ja nur gewirkt, aber nein, tut's nicht. Denn die Schiefers sagen, dass der Junge beim Arzt war.
Genau, der hat eine Knie-OP gehabt.
Genau. Und deswegen noch Betäubungsmittel hat, was ja in Amerika tatsächlich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist, aber gang und gäbe ist, dass zum Beispiel, wenn Weisheitszähne entfernt werden, da gibt's Videos von Leuten, die sich dann extra filmen lassen von ihren Bekannten etc., wie sie dann aus noch immer von dieser Narkose beeinträchtigt dementsprechend etwas anders agieren, sagen wir es mal so. Und das tun sie natürlich dann, wenn sie wach werden und dann in diesem noch immer beim Arzt sind, aber auch eben Videos, wie sie dann im Auto sind. Und ich musste wirklich daran denken und ich habe es mir so witzig vorgestellt. Aber zudem ist es dann auch natürlich eine, ja, gute Ausrede, sagen wir mal so.
Ja, doch, Buch, die waren sehr gut vorbereitet, ne?
Ja.
Das sagt Bob ja, glaube ich, dann auch, ne? Oder der Erzähler, einer von beiden, weiß ich gar nicht mehr. Ja, von daher waren sie auf diese irgendwie ein bisschen vorbereitet und haben was zurechtgelegt. Und ja. Bob ist dann natürlich dann auch noch dabei, um den Polizisten zu beschimpfen, ne? Blödes Furzgesicht, ja. Sagt er ja noch, und blöde Knalltüte.
Das ist so geil.
Mit seiner Bauchrednerstimme so ungefähr fast, ne? Also. Blödes Furzgesicht. Vielleicht nach irgendwo dem Gras, was er mit hatte. Vom Institut. Das kann natürlich auch sein.
Oh mein Gott. Ja, kann er froh sein, dass der Polizist das nicht gefunden hat.
Ja, wieder gut, ich hab's jetzt erwischt. Ah, der Polizist ist natürlich weiterfahren, ne?
Ja.
Bitter, bitter. Da kommen wir schon zum Ende.
Ja, schnell.
Nicht so schnell machen, aber wir sind schnell unterwegs.
Wir sind schnell unterwegs.
Ja, wir haben halt die Szenen gut zusammengefasst. Ne? Zum Beispiel die ganze Kellerszene zum Beispiel, die teilt sich ja normalerweise im Hörspiel auf. Du hast ja den Anfang, ja. Das Wasser kommt raus und dann hast du halt Bob im Auto. Ja, und ist halt dann so, jetzt zum Ende hin, die Verbrecher wollen sich ins Ausland verabschieden, erzählt Bob den ganzen Plan, der ist auch wieder der Knaller. Die Verbrecher erzählen mal wieder, weißt du was, ich könnte so eh nichts, wir erzählen euch mal alles. Ihr Neffe, Dr. Gilchrist, hat ihnen manipulierte Scan-Karten gegeben, mit denen sie an den Safe mit den Daten kommen. Durch eine Verkleidung, sprich Hut mit Krempe, meine ich, und ich glaube Mänteln oder so, werden sie auch von den Kameras dann unerkannt bleiben. Und da sonntags kein Betrieb ist, ist das Institut menschenleer. Nur der Wachdienst ist halt noch da. Der wird aber von Dr. Gilchrist an eine andere Stelle gelockt, ins oberste Stockwerk, per Anruf. Und anschließend werden halt sämtliche Hinweise so manipuliert werden, dass ein anderer Mitarbeiter, sprich ein Programmierer des Instituts, verdächtigt wird, dass er den ganzen Diebstahl begangen hat.
Mhm.
Und mit den gestohlenen Daten wollte halt Gilquist das Institut erpressen und so seine Spielschulden bezahlen. Wie findest du denn generell diese Geständnisse dieser Verbrecher, wenn sie meinen, wir haben jetzt eh gewonnen?
Überheblich. Also da sind wir wieder von dem Thema, die drei werden unterschätzt, weil es Kinder sind. Obwohl, ich meine, naja, James Bond wird ja auch eigentlich immer fast alles dann erzählt.
Ja, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es dann keine Ermittlungsergebnisse sind, sondern einfach so alles blubbern erzählt wird.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt ein großer Unterschied bei den Folgen, ob Justus zum Ende hin alles eben aufdeckt oder ob es die Verbrecher eben selber erzählen.
Was ist dir denn lieber?
Dass die drei es zusammen aufdecken.
Okay.
Und nicht Justus alleine seinen Monolog wieder hat, oder Peter deckt es alleine auf. Da habe ich auch natürlich nichts gegen.
Nee, aber ich finde immer diese Gangster-Geschichten, die Frage war jetzt sicher nicht gewesen, weil dieses Justus alleine aufdecken, findest du ja auch nicht gut.
Ja.
Aber ich finde Justus aufdecken oder alle drei aufdecken wesentlich interessanter, als wenn die Gangster sagen, oh, hier ist irgendwie unser Plan. Ne? Und Feierabend ist.
Einfach unprofessionell.
Ja. Ah, wir Profis arbeiten. Denken genau. Sie das wahrscheinlich auch immer.
Oha.
Ja, den Gangstern gegenüber, nicht seinen Kollegen gegenüber.
Wollte ich gerade schon sagen.
Ja. Dann das große Finale. Das war jetzt quasi nur kurz der Einstieg ins Finale. Der Safe lässt sich ja nur mit den beiden Scan-Karten öffnen, wenn sie zeitgleich an verschiedenen Stellen benutzt werden. Also gehen sie beiden hin und nehmen sich Bob mit. Die können sich nicht alleine im Auto lassen. Gehen sie mal sicher, nehmen Bob halt mit. Und dann kommen halt Justus und Peter am Institut auch an und finden halt das verlassene Auto und erkennen, dass der Wachmann nicht im Wetterhäuschen ist. Im Wetterhäuschen verschaffen sie sich halt da erstmal einen Überblick. Ne? Da sind Monitore, die gucken sich erstmal an und sehen halt, dass der Wachmann im dritten Stock unterwegs ist und die Schwiefers Bob mit einer Pistole bedrohen und auf dem Weg sind zu diesem besagten Safe. Und auf dem Rückweg kommen sie auf die Idee, dass sie auf dem Rückweg könnten sie das Pärchen ja überwältigen.
Ja.
Ne? Peter versteckt sich halt hinter einem Snackautomaten, ist ja die Idee, mit seinem Hämmerchen. Und da dachte ich mir auch, wir haben eigentlich den Snackautomat. Ich denke, jo, da haust du den Schädel ein oder was? Weißt du, das war so mein erster Gedanke. Dann schlage ich ihm die Waffe aus. Dann schlage ich ihm die Waffe aus der Hand. Ich denke mir, okay, weißt du, einfacher.
Hand auch gebrochen.
Ja, aber ist ja einfacher, den einfach kurz in den Hinterkopf zu verpassen oder die Waffe aus der Hand zu schlagen, weiß ich nicht.
Naja, das wäre ja Körperverletzung und Totschlag.
Ja, muss ich fester hauen. Außer es ist ja Notwehr. Andersrum kann natürlich hingehen und Matt Schwiefer kann ja trotzdem abdrücken vielleicht. Ne? Kann auch passieren, ne? Dass sie im Reflex halt trotzdem Schuss abgibt. Ja, und Justus bleibt halt eben halt im Wächterhäuschen und informiert Peter halt per Handy über die Geschehnisse. Hat natürlich alles im Blick. Ja, und dann kommt Peter, fliegt halt auf. Ne? Also hinter Peter befindet sich eine Glastür und Matt Schwiefer bemerkt ihn.
Das war so ein geiler Move.
Ich kann mal kurz erzählen. Wir hatten mal damals mal in meiner Schule. Habt ihr auch Glastüren in der Schule, die so.
Glastüren?
So milchmäßig, so, also so. Wo du halt die Silhouetten.
Nee, wir haben Glastüren.
Wo du so durchgucken kannst.
Ja.
Aber wir haben halt dieses geribbelte Glas, sag ich mal, wo du halt die Leute hinter siehst. Und wir haben da mal, ich war mal fünfte Klasse verstecken in der Schule und hat sich tatsächlich ein Mitschüler hinter dieser Tür versteckt. Ich dachte mir, Alter, wie doof bist du eigentlich? Ne, also dachte ich mir auch, herzlichen Glückwunsch. Und da musste ich dran denken, als ich dann Peter hörte, Peter hinter dir, die Glastür, die hat dich verraten.
Ja, das Ding ist aber, man weiß das ja nicht, weder als Hörer noch als Leser. Und erst wenn es dann passiert, das ist wieder einer wie heißt denn das nochmal?
Idealplots?
Wenn etwas total überraschend kommt, weil man es eigentlich anders erwartet hat.
Überraschungsmoment.
Nein. Aber ja, sagen wir einfach Überraschungsmoment. Weil man wirklich überhaupt nicht an das gedacht hat. Und das ist wieder das Ding, wo ich sage, die Schiefers sind schlau. Deswegen macht das mit dem Schlüssel keinen Sinn. Die sind sorgfältig, die haben extrem gut geplant. Sind vielleicht auch alt und weise. Aber
die hatten Zeit, die sind Rentner.
genau. Deswegen, aber das fand ich einfach gut. Ich mag es ja, wenn die Bösewichte bei 3 Fragezeichen etwas mehr Grips haben, als jetzt die normale Bohne oder so.
Ja, war natürlich jetzt auch Zufall gewesen, dass sie ihn gesehen haben, aber andersrum, ich finde auch das Auffliegen nachvollziehbar, muss ich sagen.
Ja.
Weil Peter versteckt sich sofort hinter dem Snackautomaten, hat kaum Zeit, um sich großartig umzugucken und es fällt ihm halt nicht auf. Es kann passieren, einfach des Gefechts, muss ich sagen.
Ja, ist realistisch.
Deswegen fand ich es auch gar nicht schlimm.
Realistisch.
Ja, dann haben wir halt Justus, der hinzugeeilt kommt und Peter nutzt halt die Gunst der Stunde und schlägt halt Matt mit dem Hammer doch die Pistole aus der Hand, die Bob dann an sich nimmt. Sagt ja auch die Carol Schiefer, Matt, der Junge hat dich dann im Rücken einen Hammer versteckt. Da fand ich auch so, okay, die Aussage war so ganz komisch. Nee, also, so ganz, was soll das denn? Ist voll gemein. Der hat ja einen Hammer dabei. Das zählt nicht. Nochmal von vorne. Weißt du, also, ganz komische Situation, muss ich sagen. Irgendwie vom Skript her fand ich ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Diese Aussage, die war so, keine Ahnung. Ein bisschen komisch aufgestoßen, muss ich sagen. Ja, dann kommt halt der Wachmann hinzu. Der Justus hat ja clevererweise im 3. Stock die komplette Beleuchtung erst ein und dann wieder ausgeschaltet. Und der Wachmann wurde dadurch aufgeschreckt und wollte nach dem Rechten sehen. Und dann kam er halt dazu. Fand ich auch richtig gut, muss ich sagen.
Ne, ja, war es auch.
Die konnten keinen Alarm auslösen. Das würde ja auch die Gangster dann aufschrecken. Also hat Justus dann diesen Move getätigt. Nur halt, dass Justus da hinzugeeilt kommt und er dann
ja,
so
abgeht. Ja, und dann wieder Peter mit, also nee.
Ja, war ein bisschen. Ja, passte mir nicht. Wobei halt im Buch auch ein bisschen komisch wird. Im Buch ist es so, dass da eine Katze rumstreunt, die sich vorher bei den Schiefers im Auto versteckt hat.
Die Nachbarskatze.
Die Nachbarskatze, ja. Die gerne in den Autos springt und bei Autos mit in fremden Autos mitfährt. Sich dann kommt damit ins Institut umgesehen und die erschreckt dann die Schwiefers und Peter und dann mit dem Hammer die Pistole aus der Hand. Fand ich genauso panne, muss ich sagen.
Oh, ich fand's eigentlich ganz witzig, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass die Katze im Buch auftaucht.
Ja, aber als sie dann ungesehen, ungehört mitfährt in dem Auto der Schwiefers und dann auch noch ungesehen, ungehört ins Institut reinkommt.
Ja, wo war die eigentlich?
Wie, wo war die?
Zu Bobs Füßen, ne?
Weiß ich nicht, muss irgendwo im Auto gewesen sein. Und Bob saß ja vorne, wenn die Katze da gewesen ist, hätte die
auch wieder war. Aber Mr. Schriefer saß ja hinten.
Ja, richtig. Ich war im Kofferraum oder war ich hier auf dem Dach mitgefahren, man weiß es ja nicht. Also ich wurde ja auch angehalten, sie haben eine Katze auf dem Dach. Nee, keine Ahnung, also fand ich ein bisschen komisch im Buch, muss ich sagen. Passte mir nicht ganz.
Tja.
Dann fand ich die Hörspiellösung schon besser als die im Buch, allerdings auch nicht gut.
Nee, nicht optimal. Obwohl mich wundert, Justus hätte eigentlich auch gleich noch SOS morsen können mit den Lichtern.
Ja, theoretisch schon, aber er hat nicht so viel Zeit gehabt.
Tja.
Und er weiß ja auch nicht, ob die, wobei, das macht er im Buch ja auch, ne?
Tut er das? Ah ja, tut er!
Im Buch macht er das ja, da kriegt Bob das ja mit. Während die Verbrecher den Safe öffnen und abgelenkt sind, geht er hin und gibt Bob Zeichen, Morsezeichen.
Ja!
Der ist ein Gewiefter. Der ist ein Gediegenen.
Helles Kerlchen.
Ja, also man sieht hier im Buch, wie du sagtest, finde ich besser, ja. Allerdings sind da auch Stellen bei, wie gesagt, ich fand diese Nachbarschaftsgeschichte mit den Blümchen, das fand ich. Boah, nee. War nicht. Für dich, dann haben wir ja das Thema verschiedene Geschmäcker, ne?
Ja.
Du fandest es lustig, fandest es richtig gut und ich dachte mir, als der Typ dann da reinkam mit seinem Schmetterlingskostüm, der Mr. Garter, der schießwütige Mr. Garter. Komm ich mit dem Ding da rein, ich denke mir, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Was ist das denn für eine komische Veranstaltung da?
Das Ding ist, das hat mich an dieses eine Video oder Meme, könnte man glaube ich sagen, war es ein Meme, ich weiß nicht, aus meiner Kindheit in Anführungszeichen erinnert. Das ist so dieses Video, wo da so eine Blume ist und dann kommt so eine Biene entlang und die Blume fragt so, was bist du? Und die Biene so, ich bin eine Biene. Und was machst du? Ich bestäube dich. Das war so ein Renner bei uns.
Okay. Gut, dass ich dafür zu alt bin.
Bei euch gab es dafür viel anderes schwachsinniges Zeug.
Ja? Nein, wir hatten nichts Schwachsinniges.
Nein.
Wir hatten David Hasselhoff. Das war überragend.
Da sage ich jetzt mal nichts zu.
Nein, klar, hat jede Generation ihre eigenen Klamotten da auf jeden Fall. Oder generell jede Gruppe im Endeffekt. Ist ja wirklich dann so persönliche Insider, sag ich mal. Also ich fand die Szene halt, nee, war nicht meins, sagen wir es so. Ja, der Abschlusslacher, was hältst du von dem? Das ist ja so, dass Kendra Bowman ja anruft, im Huxley etwas beigebracht hat, der sagt ja dann, soll das Unheil von dir weichen? Dann ruft die da Fragezeichen.
Den fand ich eigentlich voll gut. Weil das ist auch so ein Spruch, den können sie sich jetzt ab diesem Zeitpunkt immer auf die Visitenkarten drucken lassen.
Ja, wäre auch ein Spruch für die falsche Detektive gewesen, ne?
Ja, ne?
Zum Beispiel.
Aber ich finde ihn gut. Und ich finde es dann auch witzig.
Ja, es ist halt kein so megamäßig erzwungener Lacher, muss ich sagen. Sondern
ja, ne?
Ist in Ordnung.
Es ist lustig. Nicht zum Brüllen lustig,
nein.
Aber es ist lustig. Besser als so mancher andere.
Ja, viele andere.
Auch,
genau. Ja, es passt auch zu Kendra Bowman mit ihren Papageien, das passt auch. Ne? Ja, die Frage, wie fandest du Justus, Peter und Bob? Magst du mit Peter anfangen?
Nee, ich mach der Reihenfolge nach. Also, okay. Justus, das Ding ist, ich muss jetzt aufpassen. Soll ich Buch und Hörspiel auseinanderhalten?
Du kannst ja beides mit einbringen. Du kannst ja sagen, kannst ja erst mit Hörspiel anfangen, dann mit Buch weitermachen.
Okay, also Hörspiel ist halt Justus typisch. Vor allen Dingen dann aber auch zum Schluss, dass er dann natürlich die Idee hat und dann auch wieder hilft. Aber was Justus untypisch ist, meiner Meinung nach, erstens, er hat nicht seinen großen Auftritt. Yes. Und ansonsten hat er auch nicht besonders viel. Also, er hat noch die Realisation, dass er sich mit der Klinge geirrt hat. Aber ansonsten hat er halt nur am Anfang, wo er ein bisschen das Ruder übernimmt, als Chef natürlich. Ansonsten hat er aber auch nicht so viel, finde ich.
Ja, ja, ich sag mal, er hat ja schon seinen großen Auftritt, der allerdings nicht so groß rüberkommt wie in anderen Fällen. Er hat ja am Ende trotzdem, er hat ja zu Hilfe, er hat ja den Plan.
Ja, das
er
meine ich, ja, aber er so, hat aber nicht die ganze Auflösung, diesen Monolog.
Ja, okay, ja, stimmt. Stimmt, hast recht. So buchmäßig, wolltest du auch noch so eingehen?
Ja, Buch. Ist eigentlich ziemlich dasselbe, bis auf, dass er da halb SOS und Bob halb Zeichen gibt, was auch wieder extrem clever von ihm war. Und wie gesagt, ich finde die Szene zwischen ihm und Peter einfach rührend, ja. Da kannst du mich jetzt für kitschig halten und ich bin ein Mädchen und was auch immer. Aber allein deswegen, muss ich sagen, hat mir Justus in der Folge wirklich gut gefallen.
Hat wieder Punkte bei dir gut gemacht wahrscheinlich, ne?
Ja. Für die zigtausend anderen Folgen, in denen er regelrecht meistens ein selbstverliebtes Arschloch ist.
Ja, ich muss auch sagen, also ich fand Justus in der Folge eigentlich ganz gut. Er war halt nicht überdramatisch dargestellt, wie in anderen, aber überzeichnet im Endeffekt, wie in anderen Folgen. So ein Spuk im Hotel zum Beispiel, obwohl es witzig war, das Ende. Mm. Wo er auf den Stuhl steigt und sagt dann, wo Bob sagt, Justus, ich möchte dir was mitteilen.
Ja.
Fand ich ganz witzig. Passte auch in die Folge. Allerdings gibt es auch Folgen, wo es einfach drüber ist. Ne? Von wegen, ich weiß schon alles, Jungs. Was macht ihr überhaupt noch hier? Ne? Wie,
ja.
Jemand, wie du schon sagst, Justus und Konsorten folgen, ne?
Ja.
Hast du hier halt nicht. Ja, kommen wir noch mal zu Peter.
Peter.
Schwierig, Peter, muss ich sagen, ne?
Nee, also nicht wirklich. Er hat zum Schluss sehr viel.
Mhm.
Am Anfang nicht wirklich, aber zum Schluss hat er dann doch sehr viel, sehr viel. Also ich meine, ich mache jetzt erstmal das Buch und dann das Hörspiel, weil.
Genau.
Aber im Buch ist er zusammen mit Justus im Keller. Er ist dann allerdings derjenige, der die aus dem Keller rausholt mit der Axt einfach. Und dann aber auch noblerweise versucht, und zwar scheitert, aber er versucht's, Bob aus den Fängen der Gangster zu befreien und dann aber auch trotzdem zum Schluss dann doch noch die Gangster überwältigt. Deswegen, ja, zum Schluss hat er halt schon dann doch wieder relativ viel Präsenz.
Und er hat fast sich und Justus umgebracht.
Ja. Ein bisschen.
Nein, aber ich fand Peter in der Folge, aber generell fand ich keinen der drei so richtig drüber. Im Buch fand ich schon, dass Bob halt die größten Auftritte hatte. Im Hörspiel ist er halt, ja, durch die witzige Szene, die du so gut fandest mit der Polizei, die hat auf jeden Fall im Gedächtnis. Bloß der Papagei hat im Gedächtnis. Aber Bob fand ich dann schon am interessantesten in der ganzen Folge, muss ich sagen.
Ja, da gebe ich dir recht. Also Bob hatte da allein schon, er ist halt eine Konstante in der Folge, wo ich sagen muss, er hat nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wohingegen Justus am Anfang echt viel hat, zum Ende hin dann eher wenig und Peter am Anfang fast gar nichts, aber zum Ende hin halt mehr, weißt du? Und Bob ist halt so die Konstante, die das Ganze so eigentlich relativ gleich hat.
Ja, vor allem, er bringt ja auch die wichtigen Infos am Anfang ran, ne, ja. Die Alkoton-Geschichte. Ne, er ist schon auch der Grund, aber deswegen ist er auch der Grund, warum die drei dann hochgenommen werden, weil ja. Die Gangster ihn halt wieder erkennen.
Und also erstmal wieder die Geisel von irgendwelchen Verbrechern.
Ja, aber ich ein schönes Zusammenspiel der drei, muss ich sagen.
Mhm.
Jetzt kein überzeichnet. Justus darf auch gerne diesen Auftritt am Ende haben, den er hat. Finde ich gut.
Ja, ja, das ist okay. Solange er keinen Monolog hält und dann alles gut.
Ja, dann fragt das Fragezeichen der Folge. Ist es Bob? Für mich ist es Bob.
Ich finde es schwierig. Ich würde gern alle sagen. Weil ich finde, das ist wirklich selten, aber es gibt wirklich so Folgen, wo ich sage, das ist dieses perfekte Zusammenspiel. Da kann ich schlecht, obwohl ich Peter wirklich echt gerne mag, da kann ich schlecht sagen, es ist wirklich nur dieser eine von den dreien.
Das ist okay.
Also ich sag alle.
Dann kommen wir zum Thema Nebenfigur der Folge. Natürlich, dass es ein bisschen schwer ist, du hast ja hier wirklich kaum Ermittlungen gehabt in der Nachbarschaft. Mhm. Ich stelle bei dem einen an, der den Vogel nicht leiden kann. Und halt bei den Schwiefers, und dann war er schon durch, im Endeffekt, die Ermittlung, ne? Sie will ja kurz erwähnen, dass sie kaum Erfolg hatten. Ist natürlich im Buch alles ein bisschen ausgedehnter, auch durch diese Nebenstory. Mm. Ich finde es schade, dass diese Mr. Gata-Szene nicht drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gerne drin gehabt.
Ja?
Ja, diese unheimliche Drache-Geschichte hätte ich gerne im Buch gehabt, im Hörspiel gehabt.
Mm, ja, doch, nee, verständlich. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, müsste ich meinen Lieblingsnebencharakter aus dem Buch holen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dieser alte, schrullige Millionär, Augenzwinker, der dann seinen Nachbarn eine reinwirkt. Ich finde das so einen geilen Move. Das ist etwas, was ich original auch wahrscheinlich selber machen wollen würde.
Aber, aus dem Hörspiel?
Hörspiel? Kann ich Huxley sagen?
Ja, wäre auch meine
ja, dann Huxley.
Einzige Idee gewesen, weil dieser Kendra Bowman, nett und so nett sie auch ist, aber die Stimme, das ist halt für mich Bud Simpson, ist immer leider so. Auch wenn sie gut spricht, darf ich davon ab, also um Gottes Willen. Huxley ist ganz witzig gemacht und ja, die Schwiefers, ja, ist halt ein skurriles Pärchen, ne?
Ja.
Muss man ja sagen.
Das Ding ist, die Bowman, die finde ich, die ist mir einfach zu nichts sagen. Die hat einfach null Charakter, meiner Meinung nach. Die ist Auftraggeberin, gibt den Fall, ist ein bisschen besorgt über ihren Papagei und das war's, ja. Sie taucht ja nicht wirklich viel auf und deswegen hat sie dementsprechend auch nicht krasse Charakterzüge. Wohingegen das Gangsterpärchen, Bösewichte, alte Senioren, die ihrem Neffen helfen wollen, ja, okay. Sie sind auch, wie gesagt, schlau, was ich gut finde, aber ist mir auch einfach ein bisschen zu drüber. Weißt du, was ich meine?
Hm. Wobei er aber sagen deswegen, muss, dass das Gangsterpärchen ja immer noch verdacht ist, dass es den dreien, ja, in Anführungsstrichen gut geht, dass sie nicht zu Schaden kommen, ne?
Ja.
Das sind sie ja sehr bedacht. Also sie wollen ja auch Justus und Peter werden wieder freigelassen.
Ja, genau.
Also das passiert nichts. Wenn sie halt nicht hingehen und halt die halbe Kerl verwüsten, wenn nichts passiert. Und auch Bob wäre halt, ne, dann zwischengelagert worden, auch wieder freigelassen worden. Also es wäre alles irgendwie abgelaufen. Auch die Mische, die sie bekommen haben, die Limonade, die war wirklich nur
ja,
so viel,
die dass
sie
in Gefahr nicht. Waren. Die war ja früher mal Apothekerin,
genau.
Apothekerin.
Pharmazeutin oder so, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Ja, Apothekerin, Pharmazeutin, okay.
Von mir aus so. Ne, von daher sind ja schon nicht diese skrupellosen Verbrecher wie manche andere. Aber auch nicht zu unterschätzen. Sie sind ja nicht skrupellos, aber clever.
Sie geben mir so Bonnie und Clyde-Vibes.
Okay.
Ja, du kennst auch Bonnie und Clyde, oder?
Ich kenne das Lied von den Toten Hosen, das muss ja wohl reichen.
Aber du weißt, wer Bonnie und Clyde
natürlich.
War. Ja, gut. Ich wollte
kennst du das Lied von den Toten Hosen nicht?
Nee. Ja, du musst verstehen, in meinem Haushalt haben wir so gut wie gar nichts mit dem deutschen Kulturgut am Hut. Meine Mom liebt lateinamerikanische und amerikanische Musik. Das heißt, ich habe irgendwie spanische Lieder rauf und runter gehört, aber Toten Hosen oder so sind bei mir nie untergekommen. Das habe ich nur über eine Freundin damals irgendwie am Rande mitgekriegt.
Okay. Ich mache einfach einen Cut nach deinem Satz. Wir haben hier im Haus gar nichts. Da mache ich einfach einen Cut.
Ja, alles gut.
Dann hört sich so an, als würdest du gar nichts zu Hause haben. Du bist ein ganz armes Mädchen. Wir haben nichts zu Hause. Ja, dann, wie fandest du die Folge und wurde deine Erwartungen erfüllt?
Kann ich sagen, dass ich ins Hörspiel mit Erwartungen vom Buch reingegangen bin und deswegen... Ja?
Ja, klar.
Was? Ja, okay. Dann sage ich also, ich bin mit guten Erwartungen, Hoffnungen vom Buch reingegangen, weil ich das Buch wirklich abgefeiert habe und ich wurde enttäuscht. Ich war am Boden zerstört.
Ja,
ich fand das Hörspiel scheiße, einfach nur.
Ich weiß noch, ich habe eine Nachricht von dir bekommen über WhatsApp, mit dem Satz, Minninger hat keinen Bock auf Humor oder hat keinen Humor irgendwie in die Richtung, ne?
Also ja, Satz, sowas.
Ist, weil seine Szene rausgeflogen ist. Ich finde es gut, dass die Szene rausgeflogen ist, weil ich mag die Szene nicht.
Beide.
Beide Liebesszenen mag ich nicht, genau. Einmal mit der Football-Geschichte mag ich nicht und einmal die, aber generell diese Nebenstory von dem Millionär, die finde ich halt doof.
Ich find's ultra witzig. Ich mochte es ja schon bei der gefährlichen Erbschaft einfach, dass jemand nach dem Tod noch immer den Arschlöchern, die im Leben ihm blöd gekommen sind, quasi einen auswischt oder so. Deswegen finde ich auch eigentlich, müssten wir mal den schrulligen Millionär besprechen. Das ist ja auch eigentlich eine nice Folge.
Ja, wir haben mal ein bisschen Zeit.
Ja.
Nicht mehr heute, aber beim nächsten Mal. Ein andermal gerne. Was denn damit? Die bespreche ich alle Folgen, von daher.
Wie war das nochmal? Also wenn ich 31 bin, haben wir aufgeholt.
Sind wir sehr wahrscheinlich pari mit allen Folgen, wenn wir den durchhalten.
Ja, warte, das ist in 13 Jahren?
Ja, richtig.
Wie alt bist du dann nochmal?
Ja, älter als 31. In 13 Jahren bin ich 53.
Also, ihr hört, liebe Hörer, bleibt 13 Jahre lang dran, dann erlebt ihr den Tag auch noch, an dem wir alle drei Fragezeichen-Folgen bis dato besprochen haben, glaube ich, ungefähr.
Hoffentlich lebe ich den Tag noch.
Was soll das denn heißen?
Ja, weiß ja nicht. Da gibt ja Leute, die sterben ein bisschen früher oder vielleicht habe ich keine Lust mehr mit denen zu machen, kann auch sein.
Naja, bis Folge 100 wollen wir ja auf jeden Fall machen, das haben wir ja schon etabliert.
Jetzt haben wir am Geburtstag, im Jahre 2025.
Ja, das ist in drei Jahren?
In drei Jahren,
ja, siehst du, das geht doch. Wenn ich schon reich und berühmt bin.
Wobei ich sagen muss, die Folge hier wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr erscheinen, deswegen sind es nur noch 2 Jahre für die Hörer.
Stimmt.
Bam.
Naja, egal.
Wie auch immer. Ja, aber deine Bewertung?
Also, wäre es das Buch, würde ich 9 Punkte geben. Es ist das Hörspiel. Ja, ich habe gesagt, ich mag das Buch wirklich sehr gerne. Boah. Und deswegen, aber es ist das Hörspiel und ich bin mega enttäuscht und ich hasse diese Hörspielfolge, deswegen gebe ich 2 Punkte.
Boah. Aber das ist schon krass, dass das Buch so hoch bewertet ist und das Hörspiel so tief.
Ja, ich bin makellos enttäuscht.
Es ist deine schlechteste Bewertung, ne?
Ja, das ist mir bewusst. Aus gutem Recht, meiner Meinung nach.
Krass.
Ich bin eingeschnappt.
Also ich bin bei 5 Punkten, weil mir... es gibt Szenen, die mag ich. Allerdings, wie gesagt, die Szene, die ich angesprochen hatte mit dieser Limonade, die hat mich halt komplett abgeschossen aus der Folge, sag ich mal, weil das war für mich einfach so offensichtlich. Der Big Ben Twist kam nicht rüber. Du wusstest sofort, was Sache ist und fand ich halt ein bisschen schade. Also das war für mich echt so dieser Spannungskiller im Endeffekt. Und der Rest war
nachvollziehbar.
Einfach, ne, und dann war die Folge auch sehr, sehr linear, weil immer diese Nebengeschichte rausgeflogen ist, obwohl ich die Nebengeschichte nicht mag. Aber dir fehlte so ein bisschen die Nebelkerzen, dieses Ablenkungsmanöver fehlte so ein bisschen
ja.
In der Folge, ne? Du bist halt geradeaus durchmarschiert und dann war Ende.
Wie kann man nur so eine gute Buchvorlage so verhunzen?
Oh, hoffentlich hört da keiner der Verantwortlichen.
Also, wenn ihr Autoren das hier hört, merkt euch, die Bücher haben extrem gute Szenen teilweise, beziehungsweise wenn André Minninger das hier hört, der Minninger muss das ja hören, der schneidet ja, ne?
Ja.
Gut, Minninger, hör mal zu. Also, es gibt extrem gute Buchszenen. Wieso schneidest du die dann immer raus? Lass doch einfach drin und schneide irgendwelchen anderen Scheiß raus.
Hat er doch gemacht. Die Nebenstory ist rausgeflogen. Die fand ich doof. Ja, ist ja kein Problem, alle Geschmäcker zu treffen, ne?
Auch wieder wahr.
Du sagst, die Szene gefällt dir. Ich sag, ich finde die Szene blöd. Was ich allerdings gut fand, war halt die Szene im Keller mit diesem, mit der Axt. Die fand ich richtig gut. Die hätte man drin lassen können.
Chainsaw Massacre.
Und jetzt sagt wahrscheinlich jemand anders, fand ich voll doof, das Schlüssel war viel besser, die Idee. Das ist halt das Problem, du kannst es nicht allen recht machen. Wobei, was ich schade finde, das ist ja das Schöne, deswegen haben wir diese verschollene Szene ja damals eingeführt, dass eben halt so ein paar, gerade was so Bob und Peter angeht, da fliegen ja oft Sachen raus, die er nicht nur Minigame verbrochen hat, muss man ja dazu sagen.
Ja, auch wieder wahr.
So, da fliegen ja Sachen raus, mussten auch Sachen rausfliegen, wegen der Länge der Kassette, CD, wie auch immer. Und die ja im Buch auftauchen, die mir richtig gut gefallen. Und es gibt aber auch Sachen, die fliegen raus, wo ich denke, ja Gott sei Dank sind die rausgefallen. Also das ist halt, ja, ein Ritt auf der Rasierklinge. Deswegen schwer, schwer, schwer.
Tja.
So, was meinst du, was haben denn die Hörer gewotet?
Ich denke, die haben die Folge eigentlich relativ gut gewertet. Zu meinem Bedauern.
Was meinst du denn? In welche Richtung?
Über 5 Punkte.
5 ist ja Mittelmaß.
7. Ich sag 7.
Ja, fast 6,2. Also auch nicht so hoch. Für ein Hörer-Rating ist es Platz 29. Von daher noch relativ tief, sag ich mal.
Verdient.
Ja, es ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Ein bisschen schade. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Jonas Hutte fehlt noch.
Warte. Ja. Wo ist sie bei uns? Auf welchem Platz?
Können wir ja nicht sagen, weil ja, also bei dir persönlich meinst du, bei dir auf dem letzten?
Ja, nee, einfach von uns beiden jetzt, Jonas mal rausgenommen.
Da muss ich jetzt auch, kann ich nicht ausrechnen jetzt, aus dem Stegreif. Da sind wir ja bei, was sind 7, bei 3,5 Punkte. 3,5 Punkte wäre bei uns in Podcast-Ranking, Podcast-Only, der letzte Platz.
Ernsthaft?
Ja, bei uns, wenn wir beide voten, wobei du kennst ja Jonas, Jonas sagt, ja, fand ich witzig, 7 Punkte. Und dann stehen wir da, weißt du? Deswegen müssen wir mal gucken, was Jonas da noch raushaut. Dann müssen wir mal da ergänzen, wenn er von seinem Spontantermin wieder zurück ist. Ja, das war's. Hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn wir zu zweit waren. Ich muss sagen, Anfang war ein bisschen holprig.
Ja.
Ja. Gleich könnt ihr gleich die Autos reinhören. Nell hat die kurze Zusammenfassung richtig schön runtergerattert vom Allerfeinsten.
Das war nicht mal die Kurzzusammenfassung, das waren meine Nebenfakten.
Ach ja, Nels deutsche Nebenfakten waren es ja. Deswegen ganz amüsant. Ja. Ganz amüsant. Könnt ihr euch in der Outtakes hören. Und wie gesagt, auch zu zweit macht Spaß. Wir haben ja sofort auch gesagt, pass auf, wir nehmen trotzdem auf. Wir haben ja dann innerhalb von 3 Tagen das komplett neue Folge zusammengebastelt, das komplette Skript fertig gemacht, uns vorbereitet. Und lief doch überraschend gut, muss ich sagen. Ich hatte so gehofft, ich hatte auch die Erwartungen daran, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Lief das, wie geschmiert. Ist ja das, nicht das erste Mal, dass wir das machen.
Ja, wobei man sagen muss, wir hatten auch schon mal eine Folge bei Radio Point Bitmark.
Erinnere mich sagten, bloß nicht daran.
Katastrophe. Deswegen hatte ich auch beinahe zu denken, als wir den Weinen Sack gesprochen haben, als du, dass wir, oh, kriegen wir schon irgendwie hin. 3 Fragezeichen ist ja auch mehr unser Metier.
Ja.
Und Weinen Sack lief auch ziemlich gut. Also lief richtig gut, muss ich sagen, war ich echt zufrieden. Deswegen hatte ich auch gar keine Bedenken mehr heute. Ich kenne es ja auch ein bisschen länger jetzt, von daher harmonieren wir auch ganz gut.
Will ich doch mal hoffen.
So, genug Lob für heute, Madame. Ab nächstem Mal wird wieder rumgepöbelt und beleidigt, von daher.
Ach, schade.
Ja, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Tschüss, Kowske.
Also, Freunde, bis dann. Sich lachen wollen beim Grinsen.
Och Mann, Thomas!
Möglicherweise müsst ihr aber nicht auf ihre Gebäudekompetenz verzichten. In Sachen Folgenvorschläge. Ich fange mal neu an. Super.
Wie war das mit den Outtakes?
Wir sind so professionell geworden, hast du gesagt. So. Alexa, Licht an. Ich bin so im Dunkeln hier, weißt du? Oh. Alexa, Schrank aus.
Ist nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter. Der im Buch auftauchende Schießwüstige mit...
Schießwüstige. Er schießt in die Wüste, wunderbar. Trifft am wenigstens keinen.
Oh Gott, Professionalität ist nicht vorhanden. Der im Buch auftauchende Schießwütig. Ich weiß das eigentlich.
Ich ja auch da.
Thomas, du hilfst nicht. Der im Buch auftauchende schießwütige Mr. Carter ist nicht nur an Mr. Carter aus dem Fall Der unheimliche Drache angelehnt. Er gibt auch einen ganz... Du hast ja einen Fehler drin.
Ja, du hast den Satz nochmal eine ganze Reihe. Du musst nicht erwähnen, dass ich einen Fehler reingebaut habe.
Sonst klingt das aber so, als würde ich einen Fehler machen. Und das will ich ja natürlich nicht. Der im Buch auftauchende schießwütige Mr. Gardner ist nicht nur an Mr. Carter aus dem Fall Der unheimliche Drache angelehnt. Er gibt auch eine ganze Reihe an... Es gibt auch eine ganze... sind zwei Fehler.
Nein, er gibt eine ganze Reihe an Originalzitaten aus dem Fall wieder.
Er gibt auch
eine ganze Reihe.
Originalzitate aus dem alten Fall wieder. Das ergibt doch keinen Sinn. Was hast du da geschrieben?
Originalzitaten. Dann passt halt.
Sag ich doch. Ja. Zwei Fehler.
Ja, mach den Satz mal bitte nochmal neu.
Das ist doch... Oh Gott. Ach Gott, ich will mich echt den Tod.
Der heißt Gartner, ne? Und nicht Gartner.
Ich weiß, ist mir auch ausgefallen.
Hast du einen Fehler gemacht?
Der im Buch auftauchende schießwütige Mr. Carter ist nicht nur ein Mr. Gardner.
Ja, sind aus Gardner und Gardner. Ja.
Das geht hier doch echt auf keine Kuhhaut drauf. Der im Buch auftauchende Schießwüst. Was ist das hier? So viele Probleme hatte ich das letzte Mal bei Maya und da habe ich es zum Schluss nicht mehr vorgelesen.
Ja, richtig.
Der im Buch auftauchende schießwütige Mr. Gardner ist nicht nur an Mr. Gardner. Scheibenkleister! Ach, heilige Mutter Maria, Jesus Christus.
Jetzt schaffst du das.
Hoffentlich. Sonst lasse ich das einfach so.
Nein.
Dann kannst du das zusammenbasteln.
Nein. Du willst ein Profi sein, also mach es wie ein Profi.
Leichter gesagt als getan.
Ach, scheiße. Auto jetzt drauf.